Viel Spaß mit Fest und Flauschig wünscht Europa. Versicherung pur.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros. Du hast so viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es wird mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und Flauschig geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box, Box, Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikros.
Es ist der 17. November 2019, ihr hört Fest und Flauschig, es ist Spotify, Oliver Schulz und Johannes Böhmermann
sitzen. Johannes B. Böhmermann
sitzen. Johannes B. Böhmermann und Oliver Kopernikus Schulz
sitzen wieder zusammen.
Wir sitzen wieder zusammen. Es ist die Martinswoche, der 11. November, das ist in Köln ein Riesendatum. Ich habe mich diese Woche ein bisschen mit der Martinswoche beschäftigt, mit diesem besonderen Moment im Jahr. Wusstest du, dass der 11. November nicht nur im Kölner Karneval ein wichtiges Datum ist? Pass, ich lese dir mal kurz was vor, das würde dich interessieren.
Oh ja.
Der 11. November ist ein wichtiges Datum im landwirtschaftlichen Jahr. An diesem Datum sind nämlich die Pachtzahlungen fällig und neue Pachtverträge beginnen. In der traditionellen Landwirtschaft mit Ackerbau waren die Felder zu diesem Zeitpunkt abgeerntet und die Wintersaat noch nicht eingebracht. Der neue Pächter übernahm also ein leeres, unbestelltes Feld. Es musste nichts verrechnet werden. An diesem Tag endete früher auch das Arbeitsjahr für Mägde und Knechte. Sie mussten den Winter über den Hof verlassen, zurück zur Familie oder eine Stellung in der Stadt suchen. Auch wenn es heutzutage nicht mehr zutrifft, der Termin für die Pachtzahlungen ist geblieben. Und damit liebe Grüße an alle Landwirte. Ich glaube, es gibt 3 oder 4, die diesen Podcast hören. Und an alle Mägde und Knechte, die jetzt gerade aus dem Berghain kommen.
Ganz verschlafen. Ja, aber ganz ehrlich, ich krieg viel Feedback von Bauern. Mich hat auch neulich einer angeschrieben, dass es total frech ist, Bauer noch als Beschimpfung zu sagen. Das stimmt natürlich auch. Das hat sich so irgendwie so eingebürgert. Und er meint nämlich, ohne uns Bauern wärt ihr alle ganz schön arm dran. Ganz liebe Grüße. Es ist die große Bauernsendung. Es ist der große Podcast für alle Landwirte, für alle Leute, die in der Natur leben.
Wie wir uns so ranschmeißen nach all den Jahren. Wir haben uns das mit so vielen Leuten verscherzt. Ja. Und jetzt sind wir so ein bisschen wieder auf der Einsammeltour. Die Bauern, ganz lieb. Liebe Grüße, Polizisten. Ich habe mich diese Woche wahnsinnig aufgeregt über das Gelöbnis der Bundeswehr vorm Reichstag. Und das heißt nicht, dass ich grundsätzlich finde, dass die Bundeswehr jetzt alle Scheiße sind da. Mhm. Aber ich finde einfach, man kann in Zeiten, in denen irgendwelche merkwürdigen WhatsApp-Netzwerke, Nordkreuz, Westkreuz, Ostkreuz, dann das Kommando Spezialkräfte irgendwelche 25% Nazis beherbergt, kann man nicht einfach so da so einen, auch noch vorm Reichstag, wenn du da genauer hinguckst, dieses zerschossene Gebäude, ja. Das ist kein Ort, wo ich finde, man regelmäßig Militär auflaufen lassen sollte. Überhaupt Militär. Die Bundeswehr muss nicht sichtbar sein, damit die Leute wissen, dass sie da ist. Das kann ja auch, also warum?
Vielleicht ein bisschen Bad Timing, war ein bisschen Bad Timing, kann man vielleicht sagen.
Ja, Bad Placing. Ich habe mich nur aufgeregt. Ich finde das, auch das blöd, das dann zu übertragen. Es wird ja auch nicht übertragen, wenn irgendwie die Polizei irgendwie aufmarschiert oder sowas. Warum muss sowas im Fernsehen übertragen werden? Ist ja schön und gut und für die Familien und so, aber mal schön die Kirche im Dorf lassen und bitte nicht vor den Reichstag stellen. So, aber nur meine persönliche Meinung. Liebe Grüße an alle Bundeswehr und gibt auch viele Vernünftige und so. Aber ich finde es irgendwie immer, ich weiß nicht.
Wurde das in so einer zweistündigen Übertragung gesendet?
Ja, Phoenix und so. Es ist nie gut ausgegangen.
Wer guckt denn Phoenix? Da bist du aber auf der Suche gewesen.
Aber mein Sender, das ZDF, hat das mit übertragen. Es ist nie gut ausgegangen, wenn das Militär zu sehr in der deutschen Gesellschaft angekommen ist, in der Mitte. Aber liebe Grüße, ich bin einfach dann nur historisch. Ich denke immer nur, nee, komm Leute, ehrlich, haben wir hinter uns gelassen, ist egal.
Apropos so historisch, sorry. Ne? Ich habe gerade auf Netflix, gibt's schon wieder, ich wollte nicht immer, das zieht mich so runter, aber es gibt eine neue Zweite Weltkriegs-Doku. Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, neu aufgemacht, mit einem guten Sprecher, mit neu restaurierten Bildern. Es ist der absolute cool. Wahnsinn. Hast du schon gesehen, Jan? Cool. Ist das richtig?
Ja, ich hab der Teufel von nebenan gesehen, diese John Demjanjuk-Doku.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja, genau. Aber die, das ist genau das, ich habe gedacht, das ist eigentlich das Richtige. Wenn wir beide, ne, zusammen, das hätten wir uns zusammen in der WG angucken würden, angucken können, wenn wir noch ein bisschen jünger wären. Es ist heute der 17. November und wir haben endlich mal wieder einen Gast in unserer Sendung heute. Und das heißt ist
endlich
gut.
Mal, wir haben viele Gäste gehabt, ja. Und das waren jedes Mal Sendungen, die übrigens ganz toll waren. Mhm. Liebe Grüße an unsere Gäste Deichkind und Dennis Yücel.
Ja. Stimmt.
Und das waren unsere letzten Gäste und wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast. Wir verraten noch nicht, wer es ist.
Nee.
Wir haben es nicht groß angekündigt, aber
das es ist auch schön, toll, dass es klappt, weil wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ich habe ihn mal angeschrieben und er hat tatsächlich zurückgeschrieben und jetzt sitzt er mir gegenüber. Aber eine Sache können wir jetzt schon mal sagen, wir machen spannend. Es ist ein richtiger Star, er sieht richtig gut aus, finde ich, richtig frisch. Er bringt eine Bräune mit in dieses graue Berlin, was wir hier dringend brauchen. Er sieht sehr
Los Angeles
aus.
Bräune.
Los Angeles Bräune. Sollen wir es jetzt sagen oder wollen wir noch ein bisschen drumherum reden?
Komm, lass die Leute ein bisschen neugierig machen. Er ist mit einer Entourage, sag jetzt noch nichts bitte, lieber Gast. Er ist mit einer Entourage gekommen. Ja. Es ist einer der wenigen Gäste, der nicht einfach alleine vorbeikommt, sondern er hat einen Status, dass er eine Entourage hat. Und ich habe jetzt, glaube ich, 20, 30 Leute sind das, oder wie viel sind es, Olli?
20 bis 30 auf alle Fälle. Manche haben, es ist ja ein kleines Studio, haben nicht alle reingepasst. Die Limousinen stehen alle mit laufendem Motor vor unserem Studio.
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen, weil er selber nicht weiß, was ihn hier genau erwartet. Aber ich bin ganz glücklich, dass er hier ist. Er ist ein richtiger Star, tatsächlich. Und wir haben, das kann man jetzt mal sagen, um sich langsam, wir haben eine Dokumentation gesehen über ihn und seine Band vor ungefähr anderthalb Jahren und haben gleichzeitig ich glaube, unabhängig voneinander haben wir es gesehen und haben das tierisch abgefeiert. Weil vielleicht hat er das Charisma, was uns beiden fehlt, um auf die Bühne zu gehen und auch das ganz große Ding einzufordern.
Und hier ist er, Willi Herren ist da.
Willi Herren ist heute hier. Aus Köln. Extra gekommen.
Nein, verrate du mal, du sitzt ihm direkt gegenüber.
Ich sitze ihm gegenüber.
Ich bin ein bisschen weiter
weg. Und ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Geboren ist er in der Nähe von Magdeburg, in meiner Heimatstadt gewohnt. Jetzt wohnt er in Los Angeles. Herzlich willkommen, Bill Kaulitz. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, endlich darf ich was sagen. Ich musste schon fast die ganze Zeit lachen. Das war so schwierig, ruhig zu bleiben.
Aber du bist ruhig geblieben. Sorry. Du bist ein Profi. Wir freuen uns beide sehr, dass du in die Sendung gekommen bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, du bist nur 4 Tage gerade hier, ne?
Ja,
ganz kurz. Es ist kein Gerücht, du lebst tatsächlich in Los Angeles.
Ja, seit 10 Jahren jetzt schon fast. Ja.
Seit 10 Jahren. Trotzdem, darf ich das verraten, haben wir beide gerade eine Kippe draußen geraucht.
Ja.
Wie kann man als Kettenraucher nach Los Angeles ziehen?
Ja, das ist nicht so einfach. Man ist immer ausgegrenzt. Man ist immer ganz alleine draußen. Da raucht absolut keiner mehr.
Ich hätte nicht gedacht, dass du noch... Ich dachte, du bist mega healthy. Du bist
ja, also eigentlich versuche ich wenig zu rauchen, aber jetzt trinke ich ja auch einen Wein mit dir. Und dann habe ich immer sofort Bock zu rauchen. Ja, aber
was habt ihr denn für ein Vino da stehen? Rosso oder Bianco? Was ist denn da in eurem Gläschen?
Ein Weißen. Wir haben so einen Weißen von Susanne Wünsch bekommen, die hat hier in ihrem Alkoholkeller, die arbeitet ja seit 20 Jahren in ihrem Studio, gebunkert. So ein paar
das geht nicht mehr ohne.
Für gute Gäste hat sie was gebunkert. Bill, wir haben beide, Jan und ich haben beide da die Dokumentation über Tokyo Hotel abgefeiert, obwohl wir eigentlich ja sehr kritisch sind, auch mit Popmusik und Popstars, sage ich jetzt einfach mal so. Aber irgendwas ist uns beiden aufgefallen und zwar... Ich glaube, dass ihr irgendwas macht, was wir cool finden. Also ich jedenfalls kann das sagen. Und zwar ist das du hast so eine Star-Ausstrahlung, über die man sich erstmal überwinden muss, aber du bist ja fast damit geboren. Du hast, glaube ich, mit 14 oder 13 angefangen in dieser Castingshow, wo du im Achtelfinale, ich habe alles recherchiert, rausgeflogen bist.
Genau.
Und das war der Beginn der Karriere.
Total, ja, das war mein Glück. Aber in dem Moment war ich natürlich am Boden zerstört mit 13. Ich habe It's Raining Man gesungen.
Ja.
Und
Welche Show war das?
Das war mit Kai Pflaume. Genau, das war Star Search. Das gab es, glaube ich, nur ein oder zweimal.
Stimmt, Star Search. Es gab früher sowieso, wie hieß nochmal die Sendung, wo New Pagani oder so gewonnen haben?
Das war Popstars.
Warst du da nicht in Juror?
Nee, da war ich nie.
Okay, da bin ich ein bisschen schlecht informiert gerade, was das angeht. Aber
dann guck mal, da bist du rausgeflogen als 14-jähriger Junge aus Magdeburg kommend. Also muss man mal wirklich sagen, der Auftritt für einen 14-jährigen, alter Hut ab, ey. Und das war ja nicht aufgebürstet vom Mareike Amado-Team oder sowas, sondern du bist da wirklich so reingelaufen. Und das war deine Entscheidung mit der Frisur, mit dem Lied und mit der Exaltiertheit. Das warst schon du, ne?
Total, ich wollte das unbedingt machen, obwohl mir, glaube ich, aber nicht so richtig bewusst war, was das bedeutet, It's Raining Man zu singen mit 13 so. Ich glaube, die haben sich alle wahnsinnig gefreut, dass ich das dann singen wollte.
Aber du bist auch nicht von deinen Eltern gezwungen worden, dahin sowieso Eiskunstläuferkind. Die Eltern, der muss auf alle Fälle auf die Bühne.
Nee, meine Mama hat gesagt, ich soll lieber nicht mitmachen, weil ich nicht so talentiert bin unbedingt. Sie meint, das ist ein Hobby. Kannst das machen. Und sie meint, aber ich glaube, da sind Kinder dabei, die wesentlich besser sind. Und sie meint, das ist ganz süß, dass du das machst, aber sie wird mir nicht unbedingt raten, da mitzumachen.
Hat sie gesagt. Und dann bist du aber trotzdem hingefahren mit ihr.
Bin ich trotzdem hingefahren. Sie wollte mich aber nicht fahren. Sie hat sich geweigert. Sie meinte, ich mach das nicht. Und sie fand das auch nicht so toll, so Castingshows. Und ich dachte so, okay, das war aber die einzige Möglichkeit aus Loce, aus diesem Dorf, wo wir
Loce
herkommen.
Loce heißt das Dorf, wo ihr herkommt, ja. Genau. Es klingt wie ein Fantasiename.
Ja, Loce, also Loice geschrieben. Und ja, und dann dachte ich, okay, ich mach da jetzt mit, weil das war zum ersten Mal, dass Kinder überhaupt irgendwo singen konnten und sich zeigen konnten und so. Und dann dachte ich, okay, ich probiere das einfach mal.
Und von da an ging
es. Das ist ein Ort, Loice oder Leutsche, Loce, in der Nähe von Magdeburg, nördlich von Magdeburg. Man muss schon sagen, es ist schwerste Provinz. Also Olli und ich, wir kommen beide auch aus, ich sag mal, provinzielleren Stadtteilen.
Ich bin Städter, ich bin in Hamburg, ich bin im Herzen von Hamburg geboren. Tor zur Welt.
Ja, aber du,
also ich bin schon
Weltmännischer
Typ. Ja, come on, also ich mache ja seit 7 Jahren mit dir einen Podcast, ich bin ja wohl ein weltmännischer Typ, das haben wohl die meisten nur gemerkt. Und das liegt dass ich aus Hamburg komme.
Na komm.
Nee, wir kommen beide eigentlich aus Städten, aus provinziellen Städten, die sich gerne für Weltstädte halten würden oder sich auch gerne ein bisschen so halten, aber Hamburg.
Wir kommen aus den ländlicheren Teilen von größeren Städten, aber Magdeburg ist zwar eine Hauptstadt eines Bundeslandes von Sachsen-Anhalt, aber das ist schon noch schwere, schwere Provinz. In der Nähe von Burg, das ist die Stadt, da fährt man immer mal durch, wenn man auf A2 ist, von Hannover nach Berlin, da fällt einem immer auf, Magdeburg und dann kommt Burg danach und dann ist man auch schon wieder in Berlin. Da ist man aus dieser dunklen Zone raus, die zwischen Magdeburg und Potsdam oder Berlin liegt und da wohnst du oder da kommst du zumindest
Wohnt da noch jemand überhaupt aus deiner Verwandtschaft?
Unser Stiefvater wohnt da noch, ja. Meine Mama hat da auch ganz lange gewohnt, die ist jetzt weiter in die Stadt gezogen, aber das ist im Prinzip nicht so ein großer Unterschied.
Also du bist noch öfters in Magdeburg, ne?
Nee, ich bin fast nie da. Also wenn, dann kommen wir uns besuchen.
Ja. So wie du jetzt bist und so wie du damals schon warst, so warst du halt. Und dein Bruder war immer ein bisschen der ruhigere, Tom ist der zurückhaltendere von euch beiden oder zumindest der jetzt nicht so eine wahnsinnig extrovertierte Ausstrahlung hat. Und wie war das als so ein kann man schon sagen, Freak in so einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt aufzuwachsen? Du wolltest da wirklich raus, oder?
Das war furchtbar. Es war ganz schlimm. Eigentlich war mir sowieso klar, wir hatten dann das Glück, dass das mit dem Song dann in den Sommerferien funktioniert hat und wir dann ganz schnell da weg konnten. Aber schon vorher war eigentlich klar, dass ich gesagt habe, ich kann da nicht weiter zur Schule gehen und das zu Ende machen. Ich wollte so schnell wie möglich weg, auf jeden Fall. Also das war nicht schön. Ich würde das niemandem jetzt unbedingt empfehlen, da einen Ausflug hinzumachen.
Aber hast du da noch heimatliche Gefühle nach Magdeburg?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Ich habe das aber sowieso nicht. Ich habe diesen Patriotismus, muss den ja auch ganz viele haben, mit auf die Schule, auf die sie gegangen sind und da, wo sie herkommen und aufwachsen. Ich kann ruhig zugeben, dass das nicht geil da ist. Also nichts gegen die Leute, die da wohnen, aber...
Aber finde ich eine ehrliche Ansage, weil die meisten Leute natürlich, es ist unheimlich wichtig als Star, als Künstler zu sagen, hey, meine Roots, die vergesse ich nicht und so. Aber ich finde es auch ehrlich, mal zu sagen, ey, das war eine Scheißzeit.
Das war total
nochmal zurück.
Nee, ich bin froh, dass ich da weg bin. Ja.
Warum war das so scheiße? Also was war das Beschissene daran?
Nein, es gab einfach da gibt's halt keine Künstlerszene und Musik und sowas, ne? Die sind alle, also das Verrückteste ist halt Tierarzt werden oder den Betrieb vom Papa übernehmen und so weiter, ne? Also das ist einfach ganz anders. Und wir hatten, Tom und ich hatten damals schon unsere Band und sind in meinen Proberaum gefahren und haben Musik gemacht und Musik geschrieben und so. Und so wie wir auch aussahen, das war natürlich so wie die Aliens, die da morgens...
Ihr seid mit 14 auch schon so aufgetuned, ne?
Ja,
aufgestylt und...
Total. Und Tom hatte seine Dreadlocks und ich hatte schwarz gefärbte Haare und so weiter. Und natürlich, wenn wir da ausgestiegen sind...
Ich sehe gerade, es gibt die Werk- und Kulturscheune in Loce. Direkt neben dem Jugendbüro Evangelische Jugend.
Ja.
Das war im Kreis Hallesleben Wolmirstedt.
Aber ihr habt ja auch nicht lange gewartet. Ne? Nachdem es dann mit Tokyo Hotel losging und der große Erfolg dann so ziemlich schnell kam, ne? 2005 war das, glaube ich.
Genau.
So, da seid ihr abgehauen nach Hamburg ziemlich schnell auch, oder?
Genau, wir sind direkt nach Hamburg, weil wir hatten da, unsere Produzenten, die hatten da ihre Studios und wir sind dann in den Sommerferien und so weiter oder in den Ferien von der Schule immer da gewesen und haben da aufgenommen. Und dann haben wir ja ganz schnell eine Beurlaubung bekommen von der Schule, die gesagt haben, ihr könnt ja eh nicht mehr herkommen. Und wir dachten, ja geil, mega. Und dann sind wir ausgezogen mit 15.
Mit 15 und mit wann wart ihr in Hamburg? So 16, 17 oder was?
Ja, die erste Wohnung gemietet haben wir, da waren wir beide 15.
Und dann auch gefeiert auf dem Kiez und nicht mehr zur Schule gegangen.
Ja,
und so?
Genau, ja.
Ja, krass. Wie will man denn dann nochmal zurück in ein normales Leben?
Ja, hoffentlich gar nicht.
Nee, ne?
Nee.
Könnte das nochmal passieren, dass du irgendwann, stell dir mal vor, du musst irgendwann, also nicht, dass ich das hier irgendwie, aber es ist ja nun mal, wenn man so früh anfängt, das ist ja die große Frage, dann kam das nochmal, hält man das aus als junger Mensch und so. Das war das eigentlich eine Flucht nach L.A., wie das Thomas Gottschalk zum Beispiel gesagt hat, so, wir sind abgehauen, weil der Fame zu viel, also für ihn war das alles zu viel. Oder war das einfach auch, weil du Bock hattest dahin und weil man sich das leisten konnte, vielleicht dahin zu ziehen?
Also wir wollten eigentlich was Zweites da haben, dass wir einfach immer mal wegkommen von allem. und dann wurde es aber tatsächlich so extrem, dass wir einfach nirgendwo mehr hin konnten. Mhm. Aber das haben wir erst auch gar nicht so geschnallt, weil am Anfang, ne, mit 15 hast du ja noch kein Privatleben. Da sind wir aus der Schule raus und haben dann die ganze Zeit gearbeitet. Ja. Und dann irgendwann denkt man so, ja, ich hätte jetzt auch mal Bock irgendwie auf Leben und Leute kennenlernen und rausgehen und Freunde haben. Und das hatten wir halt überhaupt nicht. Ne? Wir waren so isoliert.
Nicht erkannt werden auf der Straße und so.
Ja, ne? Und wir hatten halt immer so viele Leute vor der Tür, die uns ja überall hinterhergefahren sind den ganzen Tag. Und dann dachten wir so, wenn wir jetzt auch hier wieder umziehen, dann kommen die Leute ja einfach nur hinterher.
Und wie lange lebt ihr jetzt in L.A. schon?
10 Jahre.
10 Jahre sind das schon?
Ja.
Mhm. Krass. Fühlst du dich da heimatlich geborgen?
Total. Ich finde Heimat, weiß ich immer nicht so richtig, was ja, das ja. so, ne, weil ich habe das, weiß nicht.
Kannst
so richtig,
was. Kannst du auch nicht definieren,
wenn
Leute einen fragen, was bedeutet eigentlich Heimat?
Nee, also ich kann mir auch vorstellen, morgen zum Beispiel nach New York zu ziehen und dann würde ich mich auch sofort wohlfühlen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was man sich für ein Umfeld schafft irgendwie. Und Tom und ich, wir waren ja immer zusammen und wir haben dann irgendwie damals unsere Eltern auch noch mitgenommen am Anfang und unsere 5 Hunde und dann war das da halt.
Die sind alle mit nach Los Angeles gekommen, ne?
Die sind erstmal mit nach L.A. gekommen, genau. Ja, und dann sind die nach 2 Jahren...
Haben deine Eltern dann ihren Job aufgegeben für euch, um euch da quasi zu betreuen oder?
Ja, also unsere Eltern sind auch, meine Mama ist Künstlerin, die malt, also das für die war das scheißegal, wo sie das macht. Und für unseren Stiefpapa auch, der ist Musiker. Und der hat gedacht, ja, ich nehme das alles mit und dann gebe ich halt Gitarrenunterricht in L.A.
Und dann ging sofort der L.A. Lifestyle los. Ich meine, muss man dich nicht da... Ich war 2 Mal in Los Angeles. Ich finde es wahnsinnig faszinierend. Ich finde es auch wahnsinnig gut, sich das anzugucken. Es ist aber trotzdem wirklich eine Welt von Menschen, die so mal ein sehr künstliches Leben führen wollen auch. Und das ist ja auch... Ich finde es sehr faszinierend. Ich will das gar nicht alles schlecht reden. So, aber sich da reinzufinden, wie lange hat das gedauert? Oder war das für dich gleich klar? Alter, ich muss nach L.A. Das ist die Stadt, wo die gleichen Freaks rumlaufen, wie ich einer bin.
Also wir haben uns erstmal ehrlich gesagt total nur um uns selber gekümmert. Ne? Also wir haben gar nicht so viel, wir sind auch am Anfang nicht so viel raus, weil wir waren noch so verstört irgendwie aus Deutschland, dass wir auch
einen Haftschaden mitgebracht
sozusagen
aus Deutschland.
Also heute so auch Freunde, die ich heute noch habe, die wir auch damals direkt kennengelernt haben, die sagen, ihr wart so, wie sagt man, socially awkward, also so, was ist ein gutes Wort dafür? So,
also du warst durch den Wind eigentlich, durchgefeiert.
So komisch, dachten so, die sind so komisch, die gehen gar nicht raus und die trauen sich immer nirgendwo lang zu gehen und sowas. Und wir waren so isoliert dann auch noch die erste Zeit da, bis wir dann irgendwann mitgekriegt haben, das ist total geil, wir können alles machen, überall hin und nirgends erkennt uns wer oder labert uns voll. Und das fand ich dann relativ schnell total gut. Also die Anonymität fand ich gut.
Ja,
das war eben das, weil so viele Freaks da sind und so viele Leute wollen da Karriere machen. Und Tom und ich wollten da keine Karriere machen und deswegen war das für uns eben total entspannt, sich dazwischen so zu verstecken.
Das wollte ich nämlich fragen. Wie ist es mit eurer Musik? Veröffentlicht ihr in Amerika? Ist das ein Thema überhaupt?
Ja, da sind wir der coole Indie-Scheiß.
Da seid ihr der coole Indie-Scheiß. Das sagt ihr auch in der Doku, während ihr hier eigentlich der große Mainstream.
Genau, das ist da so cool. Also da gibt's schon, das ist natürlich viel, viel kleiner. Ne? Wir haben da auch immer Shows gespielt. Wir spielen jetzt auch nächstes Jahr wieder in L.A., aber das sind dann eben kleine Club-Shows und so weiter. Und das ist jetzt nicht so major.
Was heißt denn klein und groß? Also was für eine Dimension muss man?
Also da spielen wir so House of Blues und Roxy und sowas haben wir da gespielt. Was ist denn so 500 Leute bis 800 Leute irgendwie sowas? Ja.
Aber und das schockt dann aber auch wahrscheinlich trotzdem.
Ja, wir haben da eine Clubtour gemacht. Ich fand das total
ganz anderes Gefühl auf der Bühne, weil es nicht gleich vorne die ganzen kreischenden Mädchen sind, sondern Leute, die auch erstmal gucken und denken, nun zeig doch erstmal was.
Ja, und dann auch zuhören und so weiter. Ja, ja, doch.
Aber gibt's da auch so eine Fanbase schon? Habt ihr also wahrscheinlich nicht zu vergleichen mit Deutschland, aber aber auch so eine Fanbase, die man
total,
sich
so aber das ist halt sehr nischig so ein bisschen, ne? Das sind die sind dann so eingeschworen und aber da gibt's auch echt krasse Fans. Es gibt eine so eine Frau in L.A., die hat ich glaube 36 Porträts von mir auf ihrem Körper tätowiert, von jedem Hairstyle, Alter, den ich mal hatte. Und die ist aber ungefähr, ich würde mal sagen 65. Und dann zieht sie sich aber immer so an.
Die ist 65 und hat ihren ganzen Körper mit deinem Gesicht.
Ja. Ich muss
Amerikanerin.
Die kommt immer in L.A. zu unseren Shows.
Und was will sie als Gegenleistung dafür haben, dass sie deinen Kopf überall tätowiert hat?
Ich will so unbedingt, ich vergesse jedes Mal, die zu fotografieren. Ich müsste eigentlich mal irgendwie mit der Fotos zusammen machen.
Ganz kurz, Leute, Business-Gedanke. Es gibt doch die GEMA. Es müsste doch für Leute wie Promis wie Bill Kaulitz oder auch für dich, Olli, die VG, die Verwertungsgesellschaft Tattoo geben. Wenn Privatpersonen das Gesicht von einem Künstler auf ihren Körper haben, muss abgerechnet werden.
Jeden Tag, wo die Person lebt und mit deinem Tattoo rumrennt, muss sie abdrücken.
Ja, das finde ich eine gute Idee.
Die GEMA Tattoo, so eine neue Tochterfirma von der GEMA, weil das habe ich aber auch schon mal erlebt, dass Leute sich Ich glaube, es gibt jemanden, der hat mal auf, das bei mir ist wirklich absolut bizarr, bei euch, hat glaube ich, so irgend so ein komisches stilisiertes Bild von mir auf seiner Wade, hat mir das mal geschickt, ganz merkwürdig. Aber habe ich auch gedacht, das muss man irgendwie auswerten
können. Es gibt auch einen,
Geld bezahlt werden.
Es gibt auch einen, der macht, der hat, der möchte selber Tätowierer werden und hat dann meine ganzen Tattoos, die ich selber habe, an sich selber tätowiert.
Nachtätowiert.
Ja, und die sind natürlich krumm und schief, weil wenn man das an sich auf der Brust selber sich tätowiert, so sieht das natürlich auch aus. Aber er findet die ganz toll.
Aber also wenn zum Beispiel mich einer fragt, kannst du handschriftlich mir was schreiben, einen Text von dir, dem das bedeutet, sage ich, nee, das mache ich nicht, weil das ist deine eigene Entscheidung, das zu machen und ich möchte das nicht unterstützen unbedingt, wenn sich jemand tätowiert.
Ach so, wenn die dann sagen, ich möchte das als Tattoo haben, dann sagst du, nee, machst du nicht?
Ich finde es irgendwie ein bisschen, ich möchte das nicht unbedingt supporten. Ich habe aber, das war das Abgefahrenste, ich war mal ich habe mal gespielt bei den Ärzten im Vorprogramm.
Ja.
Ich mache übrigens auch Musikbild.
Ich weiß. Ja, ich weiß.
tausch doch mal Visitenkarten aus. Ich mache übrigens auch Musik.
Ich bin übrigens auch ein Popstar.
Ich bin auch ein Popstar.
Boah, Alter. Nein, was ich eigentlich
anmache.
Ich habe bei den Ärzten im Vorprogramm gespielt und da war ein Fan, ein Mädchen, der dir überall Bela B tätowiert auf dem Kopf.
Die haben ja auch so ganz krasse Fans.
Ganz krasse. Ja. Ich bei den Ärzten denke ich manchmal, das ist nicht disrespektierlich gemeint, aber ich bin ja nun auch, ich bin 46 und seit meiner Kindheit gibt's die Ärzte. Und sobald die Ärzte auf Tour gehen und rauskommen, werden die Fans irgendwie wieder, die werden eingefroren nach der Tour und dann kommen sie wieder, aber die sehen genau noch so aus, so mit Bela auf dem Turnschuh oder mit Farin. Irgendwo.
Total.
So, also, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, nein,
die
total.
Die fahren diesem Spirit seit Ewigkeiten und die Ärzte haben da irgendwas gemacht, wie bei Men in Black mit so einem Ding, dass die ausgeschaltet werden, damit
und
die.
Und dann zurückkommen.
Und dann zurückkommen, wenn die Ärzte zurückkommen. Aber das muss doch für den Freund oder Lebenspartner, für die Person, die irgendwann überall Bela oder so einen Namen hat, denke ich mir auch bei Sophie Tomalla mit Till Lindemann. Irgendwie wird mich nerven, wenn der Ex-Freund die ganze Zeit bei meiner Freundin irgendwo drauf fährt.
Also, mich würde das auch nerven.
Würde mich wahnsinnig machen. Ja. Und wenn ich jetzt mit der.
Hast du Gesichter von irgendwem drauf, auf deinem Körper?
Ich? Nee.
Du bist ja schwer tätowiert.
Ja, nee, ich habe kein Porträt von irgendwem, nee.
Nee, du hast, was ist das, eine Sonne? Ich kann es gar nicht jetzt sehen. Also, krass, wann hast du denn das alles gemacht? Auch in jungen Jahren?
Ich glaube, das erste war unser Bandlogo, das habe ich mir in den Nacken tätowiert.
Ja. Und Hände? Und du hast ja richtig die eine Hand.
Die eine Hand, ja.
Das ist aber auch schon relativ lange. Ne?
Das habe ich in L.A. gemacht, schon auch 7 Jahre.
Nur eine Hand oder beide Hände?
Nur eine Hand.
Welche Hand hast du freigelassen und warum?
Warte, ich habe eine Links- und Rechtsschwäche. Die linke ist tätowiert.
Skelettiert ist die, also so ein skelettartiges Tattoo drauf. Die andere Hand ist völlig frei.
Die ist frei.
Die böse Hand und die gute Hand ist das wahrscheinlich bei dir. Und
bist du Linkshänder?
Ich weiß immer nicht so richtig, was ich bin, weil ich schreibe eigentlich mit rechts und dann schieße ich und werfe aber mit links und manchmal tausche ich das auch wieder durch. Es ist so ein
wie, ganz
komisch.
Kurz, stopp, wie ich schieße mit links?
Nein, Fußball. So ein Ball schießen meine ich. Also nicht.
Hättest du einfach mal sagen können, ich bin Hobbyschütze, ich schieße.
Nein, aber darum,
Jahren.
ich komme immer manchmal durcheinander. Ich schreibe aber auf jeden Fall mit rechts.
Und so, du bist aber keiner, der so richtig angefangen hat. Das ist die meisten, die in L.A. leben, ne? Wenn man sich das Instagram-Profil anguckt, immer so Vegan Lifestyle, don't feel low esteem when other people, it's the world around you, so Sprüche und you take meditation 3 times a day, it's the best for you to find yourself, open the window of your heart, all die ganzen, weißt du, was ich meine?
Mich nerven diese ganzen Captions auch auf Instagram und diese Leute, die diese langen, motivierenden Texte schreiben, ich finde das furchtbar.
Und ich denke mir immer, wenn ich das so lese bei den Leuten, denke ich, dann mach das doch einfach, nerv mich doch nicht damit.
Ja.
Wenn du so ein geiler Typ bist, der 3-mal am Tag Yoga macht, der sich vegan ernährt und sonst sein Shit together hat, dann musst du mich doch nicht damit.
Nerv mich nicht damit, hast du total recht.
Aber warum?
Mich nervt das auch.
Ich denke immer, die wollen einfach, das ist ein Hilferuf zu sagen, Alter, bei mir ist auch was los. Ich bin vegan, Alter.
Also mich nervt dieser Lifestyle sowieso auch so ein bisschen. Am Anfang waren wir immer total das Gegenteil. Ne? Wir sind ganz spät nachmittags aufgestanden, so typisch musikermäßig. Ne? Wir sind dann immer abends irgendwann ins Studio gegangen oder eben abends raus. Aber ich bin normalerweise immer so bis 4-5 Uhr morgens wach gewesen. Und dann eben nachmittags auch erst aufgestanden. Eigentlich habe ich den ganzen Tag in L.A. immer verpennt, auch so ein bisschen.
Warst du mal im Rainbow, wo Lemmy immer vom Motorhead rumsaß? In dem Laden, warst du da mal drin?
Nee, da war ich tatsächlich noch nie drin, nee.
Wir müssen gleich mal ich bin ein bisschen starstruck. Du hast bestimmt ein paar coole Leute getroffen, oder?
Ein bisschen Gossip.
Hast du ein bisschen Fairplay-Gossip? Können wir das auch noch ein bisschen machen heute?
Ja, genau.
Wir haben eine Fidi und Bumsi-Playliste. Fidi und Bumsi sind 2 kleine Handpuppen, die ab und zu in dieser Sendung auftauchen. Da packen wir immer.
Die sind auch Stars. Die machen übrigens auch Musik.
Die machen auch Musik. Mach dich doch nicht so lustig. Ich möchte auch mal Bill Kaulitz ein bisschen auf mich aufmerksam machen.
Vielleicht lädt er dich ja mal ein nach L.A. oder so.
Vielleicht, weiß ich nicht. Also ich bin auch so privat öfter mal da.
Oh Gott, oh Gott, ist das unangenehm.
Ach, Pilates komm, ist zu machen. Unangenehm.
Um Pilates ja, genau. zu machen. Ich packe jetzt einen Song auf die Liste. Auf die Liste. Und zwar, was wollte ich aufpacken? Warte mal ganz kurz. Ich hatte da was richtig Gutes. Welcher Rubrik von meinen? Und zwar, genau. Ich wollte raufpacken von den Holograms ABC City. Den Song wollte ich raufpacken auf die Liste, weil ich den gerade öfter gehört habe und weil er mir gut gefällt. Jan, hast du auch was für die Liste?
Ja, ich in Köln ist Karneval. Ich befinde mich unter der Woche in Köln und jetzt bin ich auch gerade in Köln. Gestern war der 11.11., nee, war ein bisschen länger her schon. Es war der 11.11. auf jeden Fall und es tut mir leid, mittlerweile habe ich diesen Break-Even übersprungen. Der Karneval ist in mich eingedrungen und es hat in mir ein Ei gelegt, wie
Jan
Alien.
Ist Bremer, der inzwischen seit 15 Jahren, glaube ich, in Köln lebt und das ist, merkt man immer mehr.
Aber bist du jetzt auch so ein richtiger Kölner, also so ganz stolz und liebst das alles so, weil das haben nein, die Kölner nein. ja so ganz extrem. Nee?
Nein, ah, ja. aber am 11.11. abends haben die sich alle im Tanzbrunnen getroffen. Also alle diese ganzen bürgerlichen, weinseligen, besoffenen Zwirbelbärte, Höhner abwärts und haben einfach gesagt, nee, wir gehören alle zusammen. Und es gibt irgendwie dieses Jahr, glaube ich, den ersten jüdischen Karnevalsverein und die standen alle auf der Bühne und haben dann da, obwohl die alle eigentlich Karneval feiern wollten, so eine halbstündige Ansprache nochmal zu Halle und wie scheiße das alles. Jetzt müssen wir zusammenhalten und dann kommt irgendwie noch Tommy Engel, da irgendwie alle auch geriatrisch, aber kommen und halten zusammen. Und das ist tatsächlich das, was man irgendwann lernt man das zu schätzen, dass es diese dann doch 2000 Jahre alte Kultur in Köln irgendwie immer noch
2000 Jahre
gibt.
Die Scheißmucke immer noch gibt.
diese Musik ist einfach alt und scheiße und wurde von den Römern schon gemacht und damals, man findet die nicht, nüchtern findet man die scheiße und wenn man auf Köln nur drauf guckt von außen, findet man die auch scheiße, aber wenn man hier dann irgendwann so ein bisschen ist und dann irgendwie merkt, dass irgendwie hält das die Leute zusammen, weil es ist ja keiner gerne in der Stadt, alle sind unfreiwillig hier, entweder hier geboren oder hierher gezogen oder sich hier aus Versehen verliebt und dann sind die alle hier und irgendwas muss den Sub ja zusammenhalten und das ist eben diese komische, merkwürdige Sentimentalität. Ich wünsche mir von Blackfoes auf jeden Fall unsere Stammbaum und das ist nämlich das Lied, was die gesungen haben auf dem, und das ist alles total kitschig und macht ruhig Gesichter jetzt, ich sehe das doch.
Nee, wir machen keine Gesichter, aber
ich sehe genau, wie Olli,
auf die
Olli
Liste, pack's auf die Liste, aber ja. Hör auf, darüber zu reden.
Unsere Stammbaum von Blackfoes, ja, und jetzt kommt noch Bill Kaulitz, entschuldige
genau,
mal.
Genau, was ist momentan so bei dir an Musik, was hörst du gerne?
Was höre ich gerne? Ich liebe Annie Lennox, ich würde jetzt drauf... Ja. Kann ich auch was draufpacken?
Du sollst doch, das ist doch,
ja.
Das ist doch das.
Ach so. Ja, ich würde gern draufpacken Little Bird von Annie Lennox.
Von Annie Lennox. Ich liebe ja die Eurythmics auch wahnsinnig.
Ich ne? auch, also ja.
80er Jahre, Who's That Girl ist ein, wenn dieses Keyboard-Intro kommt, komm, packen wir auch noch drauf, Who's That Girl von Eurythmics.
Pack drauf.
Und Little Bird von Annie Lennox. Lennox.
Ja.
Genau. Bill Kaulitz ist heute bei uns zu Gast, wir freuen uns sehr. Hier ist Fest und Flauschig, hier ist der große Unterhaltungspodcast. Wir machen kurz eine kleine Pause, ihr hört euch die Songs an, dann sind wir gleich wieder da.
Bis gleich.
Ich habe gestern einen Brief gekriegt, aber aus Elmshorn. Aus Elmshorn. Machen Sie sich mal einen Begriff. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, mach ich nicht. Elmshorn, nö. Elmshorn, das gehört zu Schleswig-Holstein oder so. Elmshorn, Richtung Kiel mäßig. Elmshorn, nö.
Nö, nicht Elmshorn, immer noch fest und flauschig hier, immer noch der Podcast am 17. November. Richtig?
Ja, du, Olli, ich bin leicht enttäuscht, weil
wovon?
Ich letzte Woche, ich habe so die Lanze gebrochen für Book of Mormons, was in Köln, in Ming, Heimatstadt Kölle läuft. Heute ist der letzte Spieltag, am 17.
Hast du es gesehen?
Noch einmal. Ich habe es natürlich gesehen, es war fantastisch. Ich habe das schon zweimal in New York gesehen und einmal in London. Und in Köln würde ich sagen, mindestens Platz 2, also, wenn nicht sogar Platz 1 von den Aufführungen.
Und ist es immer die gleiche Interpretation, also Aufführung, das gleiche, die gleichen, also das gleiche Book of Mormons oder gibt's da, ist das eine
Nein,
so
es
mit
immer,
Jazzy?
Es ist immer, halt mal die Fresse mit deinem abwertenden, auf Musical rumgescheitert.
Bill, es gibt ein großes Problem zwischen uns beiden. Er liebt Musicals, ich kann dem Ganzen nichts abgewinnen. Das
Na, was heißt, ich liebe nicht Musicals, ich akzeptiere diese Kunstform, wenn
also
es
du gehst so
Stück
oft, natürlich liebst du Musicals, so oft wie du in Musicals rumhängst.
Na, ich geh jetzt nicht in Tarzan mit Alexander Klavs oder
ja, wer weiß.
Oder ins Udo Lindenberg Musical oder keine Ahnung. Sondern wenn dann in gute, es gibt ja gute Musicals, weniger, aber es gibt sie. Und du sagst, das finde ich generell scheiße und willst mich mit deiner Mutter
verbinden. Ich war im Le Miserable, war ich. Das habe ich gesehen. Das spielt auf drei verschiedenen Zeitebenen zu Zeiten der französischen Revolution. Drei Handlungsstränge, geht 3 Stunden und danach bist du gebrochener Mensch. Aber dieses... Wie sieht's
musikalisch wie intellektuell gebrochen.
Wie sieht's bei dir aus mit Musicals?
Ich muss zugeben, ich finde es auch nicht so schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da unbedingt hin muss, aber ich mag eigentlich Musicals.
Geh doch mal mit Jan, der sucht jemanden mit dem ab und zu.
Ich mag ja auch Filme, in denen die dann singen. Wie das Labyrinth mit David Bowie zum Beispiel. Das war ja.
Freust du dich schon auf den Cats-Film, der jetzt kommt vor Weihnachten?
Ach, kommt der?
Hast du es gesehen? Mit Dame Judi Dench. Dame Judi Dench singt Moonlight. Legendär Angelika Milzer. Genau.
Ja, ne? Genau. Hast du Musicals gesehen? Gibt's was, wo du richtig geflasht warst? Ich habe die Beatles gesehen, Love in Los Angeles. In Las Vegas damals. War so ein Mittel.
Ist das ein Musical, ja?
Nee, es war Cirque du Soleil. Das
ja,
war
genau.
Für mich ist das alles gleich.
Das waren die Ehrlich Brothers, wenn die
kein Mikro und keine Gitarre, wenn die nur singen und dann irgendwie an Bändern hochgezogen werden. Bist du auch an Bändern eigentlich auf der Bühne hochgezogen?
Nee, das wollte ich noch nicht.
Aber dann ist das für mich auch entwertete Kunst. Ich bin auch ein alter Mann.
Cirque du Soleil und sowas, ich mag das schon auch, muss ich zugeben.
Doch. Wobei, die letzte Show mit dem Ei war scheiße. Pass auf, dass ich schon mal im Cirque du Soleil war, aber ich fand's echt kacke.
Warst du da?
Ich war schon mal im Cirque du Soleil.
Fandest du das kacke?
Diese Eiershow, wo dieses fette Ei da rumschleudert, das fand ich voll scheiße.
Es gibt so eins mit so einer Unterwasserbühne und so in Vegas. Ja. Oh, heißt das. Ich fand das gut.
Das ist aber noch relativ neu. In Vegas habe ich nämlich dieses Love gesehen über Beatles. Die Beatles Cirque du Soleil, die Geschichte der Beatles mit artistischen es war schon gut, aber es so richtig gefühlt habe ich es nicht, muss man auch sagen.
Lass dir von Olli nicht erzählen, Bill, dass er sich dafür nur ein bisschen interessiert und dass er uns nicht dafür verachtet, dass wir das irgendwie okay finden. Es ist schon bei Olli schon tiefe Verachtung da drin.
Oh,
ja,
nein.
Ja, so ein bisschen schon.
Nee, das ist nicht so. Ich bin auch ein bisschen alt eingesessen mit meinem Musikgeschmack inzwischen, merke ich so. Keine Ahnung. Das ist aber jetzt auch eine Frage, wenn wir müssen über Musik mal ein bisschen reden, so finde ich auch. Damals habt ihr deutschsprachig gesungen, jetzt denkt ihr Englisch, wollt ihr den internationalen Markt knacken? Das ist schon der Grund, auch dass man ein bisschen weiter heraus will. Oder?
Ja, eigentlich damals haben wir ja, also als wir ganz früher angefangen haben, da hießen wir ja noch Devilish, da haben wir dann Texte geschrieben, die haben wir von unseren Lehrern übersetzen lassen und wenn ich mir die heute anhöre, finde ich krass, dass die Englisch unterrichten, weil das total falsch war.
Ja, genau.
Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir dann nur noch auf Deutsch gesungen und weil ich auch einfach kein Englisch konnte, muss man aber auch sagen. Deswegen, also
wegen Magdeburg, hast du Russisch noch in der Schule gehabt? Nee, Quatsch.
Ich hatte Französisch.
Okay. Aber du hast null Ostakzent, weil es in Magdeburg gar nicht so einen starken Akzent auch gibt.
Doch,
oder?
Aber doch am Anfang.
Hast du den wegtrainiert?
Die ersten Interviews, wenn du dir die anguckst, das ist schon so vor zweieinhalb Jahren und so.
Ach,
ja, doch.
Geil.
Doch. Doch, das war schon so. Das ist dann irgendwann weggegangen, glaube ich, ganz automatisch.
Und wenn du Englisch redest, hast du da einen Ostakzent drin? Nee, Quatsch. Das hast du nicht.
Nee, ich glaube, ich klinge natürlich auch Deutsch irgendwie für die. Die sagen immer alle, wenn ich rede in Englisch, dann hört man das. Und wenn ich aber auf Englisch singe, dann ist es okay.
Erzähl mal ein bisschen von deinem glamourösen Leben, wenn du in L.A. bist. Ich würde mich, warst du schon so auf derben Partys von irgendwelchen Stars, wo du dann reingekommen bist, weil du ein Paradiesvogel bist und weil dich die Leute cool finden? Erzähl mal ein bisschen. Das würde mich echt, ich bin neugierig mit so einem Scheiß. Ich weiß, Jan weniger, aber so Gossip-Kram. Bist du auf irgendwelchen coolen Partys schon gewesen?
Doch, ich bin schon auf ganz coolen Partys, ja.
Wo, was denn so? Erzähl doch mal ein bisschen. Was war so für dich faszinierend oder wo warst du mal?
Also es gibt ja in L.A., eigentlich ist das so ein bisschen auch wie in Berlin oder so, es gibt ja immer so Szene, Läden und Partys, wo dann alle hinrennen. Und im Endeffekt ist das in L.A. so ein bisschen auch so. Da sind dann immer die gleichen und die rennen da alle hin. Da kann man dann mal mitmischen, wenn man da Lust drauf hat. Und manchmal mache ich das dann auch, ja.
Und dann geht's noch abends zu Kanye West nach Hause oder sowas? Warst du da schon mal irgendwo jemanden, der...
Ja, Jared Leto wohnt mit mir in einer Straße.
Jared Leto von 30 Seconds to Mars.
Den sehe ich immer morgens beim Gassi gehen.
Habe ich vor 3 Wochen erzählt, dass ich den wahnsinnig unsympathisch
finde. Ja, ich kann das gut nachvollziehen.
Ich war mal mit dem bei Circus Halligalli, als ich noch gearbeitet habe, und war mit so einem Schminkraum und der war so, don't touch me too much here. Ja?
Der
findet sich so mittel, ne?
Der findet sich echt geil. Ich glaube, dass der auch echt sich immer anguckt und so beim
Masturbieren.
Ja. Wer macht das nicht?
Hey, aber ich war mal auf einem Außendreh und da haben wir in so einer Villa gewohnt. Da hat ein Typ über seinem Bett eine riesige Spiegelwand gehabt. Und es gibt auch Einbauschlafzimmerschränke mit verspiegelten Fronten, wo ich mich immer frage, ist das der Grund, warum man, also ist, offenbar gibt's das, ne? Also, oder? Ist das?
Ja, in Vegas, in einem Hotel gibt's das auch direkt überm Bett. Es ist alles verspiegelt und man kann sich dann die ganze Zeit angucken. Ich glaube, das
ist ja wahnsinnig. Aber wenn du alleine da bist, wäre es ja wahnsinnig.
Ich bin meistens alleine.
Ja.
Macht man denn dann so Gesichtsausdrücke? Guckt man sich dann dabei an und denkt so, wie sehe ich noch ein bisschen besser aus jetzt hier beim Vögeln? Oder,
warum
oder
fragst du mich das denn jetzt?
Weil du unser Gast bist.
Nee, ich frage in die Runde rein. Okay. Du bist doch hier der exaltierte Popstar.
Wir sind, und weil du Zugang hast zu Räumen, in die wir beide nicht reinkommen. Ja.
Nee, also
zu uncool.
Aber erzähl nochmal von Partys. Warst du von irgendwie bei engem Schauspieler?
Du willst jetzt so Name-Dropping, ja?
Ja, ich mag das.
Ja, also
ab und zu mag ich das.
Leonardo DiCaprio macht zum Beispiel immer eine gute Party und der ist auch ein totaler Feiertyp.
Und das bei heißt, dem warst du in der Bude drin.
Ja, und der ist zum Beispiel, der feiert wirklich wie bei Wolf of Wall Street. Geil. Also eigentlich war das total seine Rolle. Der ist echt so, der rennt da mit einer Spritzpistole am Ende durch die Party.
Und total viele Girls am Start da überall.
Immer, ja.
Ja. Und alle lieben ihn und alle sagen, er ist ein sehr mutiger, aufrechter Mann, der sich für die Weltklimakonferenz einsetzt.
Ja, das macht er vielleicht auch, ja.
Das macht er auch noch. Okay, und wer noch außer Leonardo?
An dieser Stelle.
Einen will ich noch wissen.
Ja, gut. Jay-Z war zum Beispiel auf unserem allerersten Konzert in L.A.
Und ist er geblieben bis zum Ende?
Mit Beyoncé, ja. Und wir waren danach noch Sushi essen.
Quatsch! Wie war was mit Beyoncé? Ja. Mit
Beyoncé Sushi essen? Ich hole jetzt die richtig guten Geschichten raus das ist mir.
Und hast du dann die ganzen Abend mit ihm gelabert oder saß am anderen Ende vom Tisch?
Nee, ehrlich gesagt war ich total schüchtern, weil es war noch ganz am Anfang, als wir auch gerade hingezogen sind und ich echt wirklich auch überhaupt kein Englisch sprechen konnte. Darum war ich meistens ruhig. Wir hatten in den ersten Interviews auch immer noch Dolmetscher dabei.
Ja.
Und ich war total eingeschüchtert und habe mich überhaupt nicht getraut, groß mit ihm zu reden. Aber
das war natürlich deine neuen Kopfhörer oder so, sagt man da so was zum Eisbrechen, der da so Kopfhörer, glaube ich, oder?
Ich glaube, ich habe echt fast gar nichts gesagt. Ich habe mich, glaube ich, nur vorgestellt und mich nett daneben gesetzt und dann hat sich der Plattenfirmen-Typ mit dem unterhalten.
Oh, okay, und dann, also, was war die beste Party? Leonardo DiCaprio, bist du da so reingekommen oder hat er gesagt, ey, Bill muss auf alle Fälle mit, sonst ist die Party scheiße.
Das war wie so ein bisschen so verabredet. Die haben den damals eingeladen. Wir haben so eine kleine Show gespielt im Roxy und dann haben sie ihn eingeladen. Das war zu der Zeit, als er auch mit Linkin Park diese Nummer hatte und dann war er immer auf der Suche nach neuem hotten Scheiß.
Scheiße, okay.
Und dann kam er auf unsere Show und dann waren alle mega am Ausrasten und dann sind wir danach noch mit ihm essen gegangen.
Geil. Das sind doch gute Storys, Mann. Also auf alle Fälle kannst du später so eine...
Wir haben mal Günter Gabriel gesehen auf dem Kaiserdamm zusammen, Olli und ich.
Genau, und wir sind
im Cabrio.
Und wie war das? Cabrio.
Das war gut.
Ja?
Er hat uns nicht erkannt, er wusste nicht, wo wir beide sind.
Oh.
Obwohl wir beide Musik machen.
Obwohl ihr beide Popstars seid.
Ich habe auch eine gute L.A.-Geschichte, wenn ich mal erzählen darf. Ich war mit meiner Freundin, mit einer damaligen Freundin in Los Angeles und wir haben uns mega gestritten. War eigentlich schon alles im Arsch. Ich dachte, ich versuche die Beziehung nochmal zu kitten.
Ja.
Und wir kommen an und wir streiten uns von Tag 1 an. Und ich habe im Beverly Hills ein Hotel gebucht für uns beide. Ich wollte eine coole Reise, alles organisieren. Ich wollte es nochmal drauf anlegen, dass das klappt.
Ja.
Und wir streiten uns so sehr im Wagen und sitzen, das 60 Hotel direkt am Rodeo Drive, ja. Direkt da ist das so, Hotel. Und ich park den Wagen, du wirst ja sofort, du musst ja den Wagen jemandem geben. Das sind ja alles so eine... Und ich stehe mit ihr draußen und wir steigen in den Fahrstuhl ein und es steigt nur so, ich sehe nur so ein schwarzer, dunkelhäutiger Mensch mit einem Cappy auf und drei Girls ist mit uns im Fahrstuhl und wir beide haben so einen Hass in uns. Wir haben uns gerade so im Auto angeschrien und als der Typ aussteigt, lächelt er uns so die ganze Zeit an und er sagt dann, hey folks, have a good night und lächelt uns an und dann sehe ich in dem Augenblick, dass das 50 Cent war. Der uns und wir beide haben so eine schlechte Laune verbreitet im Fahrstuhl und 50 Cent war mit uns im Fahrstuhl.
Und warst du dann starstruck?
Nee, ich war nicht starstruck, aber der hat so geguckt nach dem Motto, er hatte noch Bock, wir gehen ganz nach oben, Rooftop-Bar, Alter, wir feiern jetzt ab und hat so rübergelächelt und hat zwei schlecht gelaunte Deutsche gesehen. Die seit drei Tagen sie nichts anderes gemacht haben, außer sich zu streiten. Und wir waren dann da drin. Und das ist meine große
LA-Geschichte.
Okay, ey, darf ich, Olli, ich habe dir noch nie erzählt, darf ich mal kurz meine LA-Geschichte erzählen?
Gerne.
Ich habe nur eine einzige. Ich war in L.A. und hatte Langeweile, weil ich einen Tag frei hatte, musste arbeiten.
Story ist so anstrengend. Ich war in L.A. und hatte Langeweile. Okay.
Ja, ich mache nämlich nebenbei auch Fernsehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kenne nur eine Person, die in L.A. wohnt. Das ist Thomas Gottschalk. Und den kenne ich eigentlich auch nicht wirklich, sondern nur aus dem Fernsehen. Aber ich bin ja jetzt auch beim Fernsehen. Und habe ich über 7 Umwege die E-Mail-Adresse von Thomas Gottschalk rausgefunden und habe ihm eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey Tommy, mein Name ist Jan Böhmermann. Vielleicht kennst du mich aus dem Fernsehen. Hast du Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen? Im Original 5 Minuten.
Das hast du echt
original
gemacht?
Original 5 Minuten später hat er zurückgeschrieben und gesagt, ja, alles klar, ich hol dich ab.
Und wart ihr dann auch Kaffee trinken?
Und dann, pass auf, und dann stand ich an so einem Kino in Malibu. Dann hat er gesagt, wir treffen uns
da.
Hast du das
schon mal angefahren?
Ja. Ich hab dir das schon mal privat erzählt. Ich erzähl doch gleich, warum ich die Geschichte jetzt öffentlich erzähle. Das ist nämlich schon 3 oder 4 oder 5 Jahre her. Ja. Und dann hat er mich abgeholt mit dem Tesla X, der damals brandneu war. Er kam an und er saß wirklich wie meine Mutter vorm vorm PC und hat versucht, die Türen aufzumachen, weil das alles komplett digital ist. Und er saß bestimmt 10 Minuten, hat er versucht, mich ins Auto reinzulassen. Ging aber nicht, weil er irgendwie nicht wusste, wo er draufdrücken muss. Stand ich mit den Flügeltüren, weißt du, dieser Tesla X. Dann stand ich davor und
guckte, er hatte so eine
Kangol-Mütze auf. Und dann hat es aber geklappt, dann hat er Hallo gesagt. Und dann sind wir erstmal ein bisschen durch Malibu gefahren. Oder wie heißt es, diese Gegend da hinten, wo diese Hügel sind?
Seine Hood auch. Ja.
Malibu. Genau, beim wie heißt also
der? Seine Hood.
Zuma Beach, genau da in der Nähe.
Genau, also da wo, und da sind wir durch die Berge gefahren, haben wir uns ein bisschen dabei unterhalten und mal kennengelernt, so hallo, und hatte mir so ein Original nach 5 Minuten erzählt, dass er, als er ein junger Moderator war beim ZDF, sein großer Traum war es mal, Hans-Joachim Kuhlenkampf persönlich kennenzulernen. Und er hat das irgendwann geschafft, er hat all seinen Mut genommen und hat sich überwunden, einen Brief geschrieben und hat gesagt, okay, Tommy, wir wollen uns mal kennenlernen. Und er hat aber sich mit Kuhlenkampf getroffen, sie saßen sich gegenüber und er hat nur Verachtung gespürt und er hat nur gespürt, dass der Kuhlenkampf überhaupt nicht haben wollte. Und ich saß dann neben ihm Tesla X und dachte dann so, wenn er jetzt gleich irgendwo mit dem Wagen einfach so eine komische Kurve fährt und diese Tür aufmacht und mich rausstößt, würde ich mich nicht darüber wundern. Dann hat er mir noch sein Haus gezeigt und dann sind wir essen gegangen. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich sitze neben Thomas Gottschalk, das ist ja unfassbar, der Held meiner Kindheit, das ist so mega privat und er hat einfach geantwortet auf eine E-Mail, wie mega geil. Und dann habe ich gesagt, ey Tommy, ich will jetzt wirklich keine Fotos, so, er hat noch ein Selfie gemacht und dann original ein halbes Jahr später, ich habe das komplett absolut für mich behalten, ein halbes Jahr lang. Und dann sitzt er irgendwann in einer Talkshow mit Gregor Gysi und erzählt die ganze Geschichte, wie ich ihn in Malibu besucht habe. Und ich denke dann so, was, what? Ich dachte, das ist ein privater Moment gewesen und man redet da nicht drüber. Und dann hat er das einfach alles ausgepackt. Und deswegen habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, erzähle ich jetzt einfach auch. Aber war super nett.
Jan mega ist nämlich nett. Auch ein bisschen Star-Strunk.
Mhm.
Ich mache nämlich auch Musik.
Erzähl doch ganz schnell. Ich war bei meinem zweiten Aufenthalt auch mit Bjarne Mädel. Vielleicht kennst du den Schauspieler. Tatortreiniger. Also super Typ. Mit dem war ich zusammen da und wir standen vor der Villa von Thomas Gottschalk, haben geklingelt, aber es war nur der Wachmann da. Also es gibt, der einzige Anlaufpunkt für deutsche Semi-Prominente ist einfach die Villa von Thomas Gottschalk, die inzwischen abgebrannt ist. Rest in Peace, sagen wir ja. An dieser Stelle.
Es gibt für uns Deutsche nichts mehr in Malibu, gar nichts mehr. Außer, aber in L.A., außer die Kaulitz, das Kaulitz-Anwesen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Bist du dann so wie
habt ihr eine fette Bude? Nee.
Habt ihr eine fette Bude? Nee, lass mich mal kurz die Frage elaborieren. Bei Heidi Klum in der Insta-Story, das ist ja deine Schwägerin letztlich, ne?
Ja.
Ist deine Schwägerin. Heidi Klum ist deine Schwägerin, weil sie mit deinem Bruder Tom verheiratet ist. Da sieht man immer, was die hat ein so großes Grundstück, dass ein Stück von der Berliner Mauer einfach so im Vorgarten steht, wie ein Gartenzwerg. Und das stört wirklich? Überhaupt nicht. Wirklich? Habt ihr auch so eine fette Villa?
Das haben wir uns von Thomas Kretschmann abgeguckt, weil der hat das auch im Vorgarten. Und wir fanden das so super, dass dann Tom Heidi das geschenkt hat.
Lebt ja auch da, Thomas Kretschmann.
Ja, der ist der wohnt 5 Minuten von meinem Haus.
Den habe ich mal im Restaurant kennengelernt. Das ist nämlich auch eine wahnsinnige Geschichte, aber die kann ich jetzt hier nicht erzählen, leider.
Okay, die erzählen wir dann später.
Die erzähle ich später.
Nee, aber ist das so eine fette Bude? Ist das so ein Heidi Klum-Style Megamensch?
Also ich würde mal sagen,
ein bescheidenes Reihenhaus?
Nee, ein Reihenhaus auch nicht. Es ist extrem cool.
Was heißt das denn?
Nein, also das ist so cool. Ich habe so ein cooles Haus. Das ist so ein bisschen wie, kennt ihr den Film A Single Man aus den Tom Ford Film aus L.A.? Nee, kennt ihr nicht.
Nee.
Also das ist so ein Bungalow-Style und über der Stadt und du guckst über die ganze Stadt drüber. Aber
Hollywood Hills, da wohnst du oder was?
Ja.
Und da wohnst du alleine oder wohnst du mit Tom noch zusammen?
Ich wohne jetzt alleine. Wir haben immer zusammen gewohnt. Und jetzt wohnt Tom natürlich mit Heidi zusammen und die beiden wohnen so ungefähr 20 Minuten von mir.
Wenn einige Gags mit gemacht, Auto. Muss ich jetzt auch ansprechen, dass natürlich ihr das Dreier seid, dass du immer mit dabei bist, wenn die beiden unterwegs bist und das du immer die Fotos machen musst und sonst was. Jetzt bist du hier. Ich habe eigentlich gedacht, dass Heidi und Tom auch mitkommen heute. Aber du bist ganz alleine
hergekommen. Ich bin alleine hergekommen. Tom ist aber auch in Berlin gerade.
Aber der traut sich nicht.
Der hat gedacht, ihr habt ihn nicht eingeladen. Olli hat nur dich eingeladen.
Sag ihm mal, er ist ein Spinnergesicht. Wäre sonst mitgekommen?
Na, normalerweise kommen wir schon fast immer zusammen. Darum, das ist ja, dass die Leute finden das immer so total komisch, dass wir drei dann zusammen abhängen. Aber eigentlich denke ich auch immer, eigentlich ist es wie in jeder anderen Familie so ein bisschen, oder? Oder ist das jetzt total komisch?
Nö. Ich bin Einzelkind und Jan hat auch nur drei Geschwister, die ihn alle nicht mögen.
Ich finde das eigentlich nicht so komisch. Ich habe vorher, als Tom war ja auch schon mal in einer langen Beziehung vorher und die hat bei uns im Haus mitgewohnt und wir hatten dann immer so, haben dann immer alle irgendwie zusammen gelebt. Also das,
ich meine, ihr seid Zwillingsbrüder. Ja. Es ist nun mal so, dass man eine enge Connection hat miteinander.
Ja.
Und nervt dich, dass das auch mit Heidi zusammen ist, jetzt ihr weniger Zeit verbringt?
Nein, überhaupt nicht. Das hat sich auch, das gab auch nie so eine Trennung, dass wir gesagt haben, so heute zieht Tom jetzt bei mir aus und das war so ganz dramatisch, sondern das hat sich so ganz normal entwickelt. Der war dann immer weniger halt da.
Aber mit dieser Beziehung zu Heidi ist ja jetzt eigentlich das wieder da, vor dem ihr eigentlich geflohen seid. Ne? Also das jetzt stimmt. Kommt diese riesige Aufmerksamkeit. Ja. Heidi Klum ist ja nicht nur in Deutschland ein Superstar, sondern die macht da das, die amerikanische Variante von Deutschland sucht den Superstar. Da macht sie auch mit, ne? Also da ist sie in der Jury. Macht sie das noch oder ist sie das?
Ja, das macht sie noch. Ja, Runde?
Ja. America's Got Talent. Sie ist ein Riesenstar. Sie ist ein Riesenstar auch in Amerika und ihr seid jetzt mit dabei. Tom ist eh mit dabei und es wird nicht weniger, sag ich mal so, ne?
Ja, aber ich glaube letztendlich, das war so ein bisschen auch so. Es ist ja dann auch irgendwie Quatsch, wenn man das dann nicht richtig einfach auch lebt, weil es wäre ja in dem Fall total bescheuert, dass die ganze Zeit versuchen, geheim zu halten oder sowas, ne? Also ich glaube, wenn dann beide so in der Öffentlichkeit stehen, es ist dann halt so, ne? Die haben sich das ja nicht vorher überlegt.
Es gab einen Moment, wo die beiden noch zusammen waren und es war total top secret und irgendwann haben sie dann ihr Coming Out gehabt. Echt?
Ja, also ich weiß noch den Moment, dann haben sie sich getroffen und dann hat Heidi Tom gesagt, danach, wenn wir jetzt heute Abend uns da treffen, danach wird das nicht mehr geheim sein. Und dann haben sie ja gesagt, ja gut, aber wie lange wollen wir das denn geheim halten? Ist ja Quatsch irgendwann und dann, ja.
Aber habt ihr euch auch da in L.A. kennengelernt oder kanntet ihr schon vorher?
Nee, ich hab mit Heidi schon mal vor, glaube ich, 8 Jahren oder so zusammen gedreht für Topmodel in L.A., und da war Tom aber auch nicht mit an dem Tag. Das heißt, die haben sich da noch nicht kennengelernt.
Du bist der Wingman.
Und wir haben dann aber auch keinen Kontakt gehalten. Also wir haben die Sendung gedreht und uns dann auch nie wieder gesehen. Und dann haben wir uns nochmal wieder getroffen auf dem Geburtstag im Chateau, in Chateau Marmont, in diesem Hotel. Und da haben die beiden sich dann kennengelernt.
Man sagt immer, also wir in der Sendung haben spekuliert, dass man mit Heidi Klum eine richtig gute Zeit haben kann, wenn keine Handys und keine Kameras in der Nähe sind.
Ja, das ist auch so.
Ja, ne?
Ja, natürlich.
Das ist wirklich so, ne? Ist so. Ja. Ich glaube nämlich, dass die beiden wirklich, ich will jetzt hier nicht irgendwas rauslocken, wir sind hier auch keine Promi-Celebrity-Sendung, dass die, glaube ich, viel Spaß haben und wirklich glücklich sind miteinander.
Total.
Und dass das wirklich so ist. Ja. Aber, dass das natürlich alles ein bisschen awkward ist, wenn Stars zusammenkommen und in der Öffentlichkeit ihre Liebe präsentieren. Da haben wir, es ist einfach für uns natürlich auch gefundenes Fressen, um seine Gags drüber zu
machen. Das verstehe ich auch.
Natürlich so. Aber jetzt müssen wir eine Sache fragen, Tom. Tom sage ich jetzt schon, Bill, sorry, entschuldige bitte, ich habe mir gerade über den Bruder geredet, aber eine Sache, die mich als Musiker, die jetzt ein bisschen frech klingt, ne?
Ja.
Aber ich sage, du bist echt ein Typ, du bist so ein Star, ich finde, du hast sowas wie David Gahan auch ein bisschen von Depeche Mode, an den erinnerst du mich manchmal. Ja. Du bist so ein Popstar und du schreist das komplett aus, aber wann macht ihr, und das soll es gar nicht
sein. Und das ist das, was ihr gesagt habt, ne? Die beiden sind ganz gut, aber die machen scheiß Musik, habt ihr gesagt, ne?
Ich habe die letzte Platte gestern extra nochmal gehört. Ja. Und ich denke mir, ganz ehrlich, es muss ja gar nicht sein, dass ihr das alles selbst schreibt oder dass man durch eine Leidensphase geht. Aber jetzt wäre doch eigentlich der richtige Moment, um eine geile Platte aufzunehmen. Und vielleicht, es geht gar nicht darum, dass man eine Platte macht, die künstlerisch wertvoll ist. Es soll nicht weiter Popmusik sein.
Ja.
Aber sich mal jemanden zu holen und sich eine eigene
Nico Identität, Santos.
Und weißt du, was
Nico Santos.
Und weißt du was, ich bin ein blöder Liedermacher, das ist ein bisschen anmaßend, was ich gerade sage, aber ich möchte es trotzdem mal fragen.
Ja.
Diesen Step zu machen und musikalisch vielleicht etwas zu machen, von dem man denkt, ich weiß ja nicht, wie sehr ihr wirklich zusammen noch Musik macht, weil man ja auch so ein Leben hat. Und wie schafft man es wirklich künstlerisch was zu machen oder auch sich einen Produzenten zu suchen, mit dem man zusammenarbeitet? Und meiner Meinung nach fehlt das noch in deiner Vita, dass ihr echt, und das ist gar nicht so, ich will auch anmaßen, aber es ist nur mein Blick und ich finde auch, wir sind, fehlt das noch, dass ihr mal durch den Monsun nochmal einen Song oder eine Platte macht, die vielleicht nicht nur irgendwas hinterherhechelt, was klingt jetzt eigentlich, tut mir leid, aber so ein Ding zu machen, kann ich das euch sagen? Sorry.
Ja, nein, sag es alles. Nein.
Weil ich würde euch das A erstens gönnen, weil ich diesen ganzen Karriereweg aus Magdeburg angefangen, Kinderstar, diesen ganzen Scheißweg aufzugehen und jetzt aber vielleicht irgendwann, und du bist ja noch jung, du bist 30 Jahre alt, glaube ich, ne? Mhm. Hat man da noch Bock drauf? Hast du noch diese musikalische Ambition, dass du irgendwann, dass man...
Ich meine, das ist natürlich schwer zu beantworten, weil ich jetzt natürlich unsere Songs super
gut
finde.
Ja.
Von daher, also wir haben ganz lange immer mit Produzenten gearbeitet und Songschreibern und Love Who Loves You Back zum Beispiel und auch Run. Jan, du hast da mal so eine Parodie-Video zugedreht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Die zum Beispiel, diese Songs, die haben wir dann auch mit den Top-Songschreibern aus L.A. gemacht und die kommen dann in Sessions rein mit ihren Managern und so. Und ich hasse diese Egos. Ist, und ich musste eigentlich unsere ganze Karriere lang, seitdem wir ganz klein waren, immer mit diesen ganzen Egos dealen im Studio. Und mich hat das total genervt. Und dann Leute, die mir sagen, du musst ein bisschen so klingen. Und dann muss ich 8 Stunden lang aufnehmen, weil sie meinen, das soll doch ein bisschen mehr nach Depeche Mode klingen oder wie auch immer.
Ja.
Dass wir zur letzten Platte uns dann so frei gemacht haben und dann mit gar keinem mehr arbeiten wollten und unbedingt immer alles alleine machen. Und darum, für uns fühlt sich das jetzt so gut an. Darum, natürlich tut mir das ein bisschen weh,
dass du das jetzt sagst. Es tut mir leid. Ich kann das auch gar nicht wirklich so beurteilen. Ich weiß nur, dass mir das... ich bin 46 und höre einfach andere Musik und so. Aber dass ich so
When It Rains It Pours zum Beispiel, findest du den findest du scheiße, den Song?
Habe ich gestern gehört und den finde ich gar nicht. Doch, der ist okay. Ist
okay.
Aber es ist erstmal, habt ihr wahnsinnig fast so viel Autotune auf der Stimme, was du gar nicht nötig hättest.
Nee, aber nicht bei When It Rains It Pours.
Nee, aber es sind einige Songs, der erste, A New Beginning oder so. Das ist mir dann auch zu.
Melancholic Paradise, ja. Ja. Das ist so sehr viel mit Kopfstimme und so, ja.
Aber weißt du was, das ist jetzt auch wirklich Nerdgelaber. Meine Frage war einfach nur mal, also eigentlich würde ich das geil finden, wenn so eine Band oder auch jemand so ein künstlerisches Statement setzt und ich auch hoffe, dass es kommerziell erfolgreich ist. Es geht gar nicht darum, jetzt eine verschrobene Indie-Platte mit Nice Goldrich von Radiohead zu machen oder sowas. Aber ich wollte nur, holt man sich dann immer andere Leute zusammen?
Grätsch mal ganz kurz rein. Was ich, bei Indie-Musik, weißt du, Olli und ich, wir kommen aus einer Welt, wir können eigentlich nur Sachen machen, die niemand hört. Und wir haben mit euch quasi echte Stars. Und wenn ihr eine Platte macht, die alle hören wollen, dann gönne ich das, wenn einer Band.
Aber was wäre denn zum Beispiel
Tokyo
so ein Song, den ihr jetzt sagt, der kommerziell mega erfolgreich wird, wo ihr jetzt sagen würde, den hätten die Jungs machen müssen?
Das kann ich nicht sagen, weil ich dazu doch auch zu wenig mit der Musik vertraut bin und nur die letzten zwei Platten gehört habe. Und die kommen ja auch in großen Abständen raus. Die sind jetzt 2017 und dann 2013, glaube ich, kamen die davor raus.
Genau,
2000, und das kommt mir dann immer so vor, als wenn jedes Mal ein neuer Weg eingeschlagen wird.
Und aber diese ganze Alvaro Soler und so, was die alle hören. Und wenn du da jetzt jemanden hast, der ein fucking echter Popstar ist, das ist doch mega geil. Und diese ganze, weißt du, was Lena immer, jetzt ich lässt ja jetzt wirklich, also du musst nichts dazu sagen, aber was Lena immer gerne wäre, das seid ihr quasi per DNA. Diese ganze Excel, das ist einfach 1:1 so ist, wie es ist. Und was andere Leute
aber
nur herstellen können.
Aber sollte ich dann so einen Lena-Song singen? Nee.
Nein, auf gar keinen
Fall.
Bei Lena ist das Problem.
Das gleiche was Bill gesagt hat. Jetzt sind nämlich hier auch zwei Egos im Studio und quatschen dir nämlich rein. Und was meinst du? Stell mal vor, Olli, bei uns würde einer ins Studio kommen und sagen, ja, Olli, deine letzte Platte, die fand ich aber voll.
Das sagen 1000 Leute zu mir, Mann. Ich krieg das ist ja, die Sache ist ja, meine Fans sind sehr skrupellos. Die sagen, das ist scheiße, sei mal wieder witziger oder mach mal das. Ich muss mich dauernd damit. Ich komme aus so einer Indie-Szene, wo das unheimlich beliebt ist, zu sagen sofort, die Platte ist nach einem Tag draußen. Das ist ja auch so deprimierend. Also ich mache seit noch ein bisschen länger als ihr Musik. Und die Sache ist, dass es inzwischen so ist, die Platte ist draußen und nach zwei Tagen hat sie jeder gehört. Interessiert keinen mehr. Und jeder sagt, ob es geil oder scheiße ist und keiner lässt mehr irgendwie einen Song wachsen oder irgendwas.
Ja.
Und also ganz ehrlich, wo du mich gerade fragst, was für einen Song ihr hättet machen können, ich kann es nicht sagen, aber so eine eigene Identität in die Musik zu bringen oder auch irgendwas zu machen, was nicht, weil das ist einfach jetzt Popmusik, muss man auch sagen.
Ja.
Fett produzierte große Popmusik, aber davon gibt es halt ganz, ganz viel. Und das ist bestimmt nicht schlecht und ihr werdet damit gut fahren. Eigentlich ist es eher mein Wunsch. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern ich würde es voll geil finden, weil das, wenn eine Band oder auch so Typen wie ihr, das finde ich auch bei Rammstein so toll, wenn man mal Flake war bei uns in der Sendung, so die Geschichte von einer Band weiß, wo die herkommen oder irgendwelche Leute, und die so einen Aufstieg machen, dann gönnt man denen das auch. Ne? Ja. Also das ist so, und ich weiß gar nicht, was ich da mit dir sagen wollte, außer dass ich hoffe, dass ihr das irgendwann macht vielleicht.
Okay, ja. Ich hoffe, ich kann deinen Wunsch, den Wunsch erfüllen irgendwann.
Ja, ach, das klang auch als falsch.
Du kannst mir das ja mal schicken. Mich würde das mal interessieren. Ihr schickt mir mal einen Song, wo ihr dann sagt, ihr könnt ja mal drüber nachdenken und dann könnt ihr mir das schicken.
Ich könnte dir einen schreiben, aber ich bin nicht so gut in Englisch. Das ist das Problem.
Ach, du würdest also jetzt, das würde mich aber auch interessieren, den Song, den du für uns schreibst.
Wie darf ich einen schreiben?
Ja.
Aber nur, wenn du ihn singst.
Ja,
mal sehen.
Es wird nichts jetzt irgendwie unangenehm. Es wird jetzt kein Song, I'm living in L.A. and Heidi is okay. Nee, das wird es nicht. Ich überleg mal.
Okay.
I'm living in
L.A. Ey, ich muss mal eine Sache sagen.
Heidi is okay.
I'm living in L.A. and Heidi is okay. Nee,
das würde wahrscheinlich schon fast wieder funktionieren.
Wenn man das
würde funktionieren. Aber in Kooperation mit ProSieben, immer wenn es vor der Werbung läuft. Jetzt bist du aber irgendwie vor dem, was wir eben schon gesagt haben, du bist geflohen mit deiner Familie, mit deinen Bandkollegen nach Los Angeles, hast da ganz lange gewohnt, 10 Jahre. Und jetzt ist es so ein bisschen so, ihr habt zwischenzeitlich, habt ihr getroffen, getourt mit Tokyo Hotel, wart auf der ganzen Welt unterwegs. Das sieht man auch in der Doku. Ist die Doku eigentlich noch bei YouTube, Olli? Hast du das nochmal gecheckt?
Ich habe nochmal Recherche gemacht.
Ich weiß, ob es jetzt, illegal ist, aber ich glaube, es ist eine ARD-Dokumentation. Also von daher ist es, glaube ich, einigermaßen freiwillig bei YouTube. Ist eine ganz tolle Dokumentation. Es lohnt sich wirklich sehr, sich die anzuschauen. Jetzt bist du aber wieder zurück in Deutschland, nicht nur musikalisch, sondern du machst tatsächlich jetzt auch wieder Fernsehen und zwar nicht nur so ein bisschen mal eben so, sondern du sitzt da mit deiner Schwägerin und mit Conchita Wurst in dieser neuen Sendung. Die ist gestartet am letzten Donnerstag.
Dazu muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Ich habe vor einem halben Jahr erzählt, dass ich RuPaul's Drag Race gucke und dass ich Trixie Mattel live in London gesehen habe. Falls weißt du, wer Trixie Mattel ist? Nee. Das war eine Gewinnerin, eine Drag Queen, die als Country-Sängerin aufgetreten ist und auch so Stand-Up macht. Ich fand ich wahnsinnig faszinierend. Okay. Mit so derben, krassen
Make-up. Und du guckst richtig RuPaul's Drag Race?
Ich habe eine Staffel geguckt, aber jetzt auch, weil mir das also auferlegt wurde, so ein bisschen.
Und fandst du nicht so geil?
Doch, ich fand's super. Ja? Ich fand, Henry Rollins war da, eine Hardcore-Legende, Sänger von Black Flag. Und da habe ich gedacht, wenn der da hingeht, und es ist eine coole Sendung, es ist ein interessantes Format gewesen. Ich habe die Staffel gerne gesehen. Und ich habe das hier bei Fest und Flauschig gesagt, dass ich es gesehen habe. Und ein paar Wochen später hat ProSieben dann eure Sendung angekündigt. Meinst du, dass ich vielleicht
ausschlaggebend
war?
vielleicht hast du uns geholfen ein bisschen. Nee, wir haben
Queen
da.
Queen of Drags heißt die Sendung.
Genau,
ne?
Wir haben da länger drüber geredet. Genau, wir hatten, Heidi und ich haben uns immer unterhalten und meint, das ist so erfolgreich in vielen anderen Ländern.
Das war schon das Vorbild RuPaul's Drag Race, oder?
Ja, also, und auch viele andere. Es gibt ja fast in jedem Land jetzt eine Show mit Drags. Und wir haben immer gesagt, die räumen immer so fett ab, auch bei den Emmys und so weiter und gewinnen immer alle Preise. Und wir haben gesagt, eigentlich müsste es so eine Show in Deutschland auch geben. Und Heidi hat das dann mal bei ProSieben angesprochen und die meinten dann, ja, finden wir gut. Und
es gab so einen riesen Shitstorm erstmal. Es wird dann mit Kommerz gemacht.
Kulturelle Aneignung und gerade Heidi Klum.
Oh, ja.
Also du und Conchita, ihr seid da so ein bisschen ausgenommen worden.
Ja.
Aber gerade ausgerechnet Heidi musste jetzt auch noch. Und
also ich fand das total überraschend, sag ich mal. Das ist, hab ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mit gerechnet. Ich fand es total krass, dass aus der Community und aus der Szene dann sowas kommt, weil die wollen ja unbedingt Toleranz und Akzeptanz und alle sind gleich und so weiter. Und ich hätte eher im Gegenteil, ich hätte gedacht, dass gerade wenn Leute, die nicht aus der Szene kommen,
dass, sie sagen,
dass
geil,
wenn die sich dann
cool,
interessieren und das supporten, dass die dann sagen, geil, dass wir so eine Plattform kriegen. Ich meine, ansonsten würde die Show auch nicht 20.15 Uhr Primetime im Fernsehen laufen. Ne? Also ich dachte, ist doch gerade gut, dass es nicht nischig ist und irgendwie nur online irgendwie in der Gay-Community läuft, sondern dass das
aber es ist natürlich Publikum. Momentan eine Sache, die groß ist, so ein Lebens...
Ja.
So, und das, die Sache ist die, da gibt es, man kann es keinem recht machen, oder? Das ist wahrscheinlich das große
total,
Problem.
Ja.
Das
will man ja auch gar nicht unbedingt.
Nee, und ist die Staffel schon abgedreht?
Ja.
Alles komplett abgedreht?
Alles abgedreht,
du
ja.
Du sitzt also in L.A., wenn wir hier gucken und denken, oh, jede Woche mitfiebern.
Ja, und ich weiß schon alles.
Du weißt schon alles, ne?
Ja.
Und wenn du es uns heute sagst, dann ist die Staffel also,
dann ist es
wer gewinnt? Komplett. Yonsei Banks, Candy Crush. Katie Bam, Samantha Gold. Wer gewinnt? Ich guck mal kurz die Bilder an. Ich sag dir meinen Favoriten. Pass auf, ich sag dir meinen Favoriten. Also Janisha Jones sieht so ein bisschen aus wie jemand aus dem Starlight Express.
Stimmt. Ja.
Sieht aus wie Elektra aus dem Starlight Express. Dann Hayden Kreis. Nein. Vava Wilde. Stuttgart,
Wilde.
Das ja. ist ein Abturner. Aus Stuttgart ist leider ein Abturner. Das geht gar nicht.
Also, Olivia Quinn, Olivia auch da?
Olivia ist Gastjurorin in der ersten Show.
Hast du dich vorher schon für Drag Queens interessiert denn oder ist das auch erst durch diese Sendung gekommen?
Als ich zum ersten Mal in Amerika war, war ich in so einem coolen Laden, der heißt The Box. Ich weiß nicht, ob ihr von dem schon mal gehört habt. Und da treten Travestie und Drags auf und machen immer so eine ganz abgefahrene Show. Also es ist auch sehr sexuell. Ich war damals noch minderjährig, vor allem in Amerika und war dann da drin und fand das total verboten und aufregend. Und ab da fand ich das immer gut mit Drags und so und hab mich immer dafür interessiert. Und ich meine, ganz ehrlich, mich hat natürlich Make-up und Haare und Kostüm, das hat mich ja halt sowieso immer begleitet. Und
so ein bisschen Drag war es ja eigentlich
war
auch
ich immer.
War ich
ja schon, immer, ne? Ja genau, ja.
Ja, Alter, von dir gibt's Bilder, Wahnsinn.
Ich bin ja mit einem Koffer gereist, mit meinem eigenen Haarspray drin.
Hast du immer so einen Stylisten dabei schon gehabt oder hast du selber den Quatsch dir auch ausgedacht?
Nee, teilweise? Die Haare habe ich mir jeden Tag eine Stunde lang selber gestylt.
Aber wenn man 15 ist, ist es einem auch scheißegal, dann macht man das so lange, bis es geil aussieht,
ja,
ne?
Ja.
15 und keine Schule, Alter, was ist das denn
genau,
für ein Traum?
Ja.
15 keine Schule, Popstar und raus aus Magdeburg.
Ja.
Was will man da noch falsch machen?
Beste Leben.
Also hier, guck mal, ich würde sagen, Candy Crush sieht aus wie jemand, der nicht gut, vielleicht, also nicht Performance, aber auf jeden Fall große Fresse hat. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wer war dein Favorit? Sag mal. Oder gibt es irgendjemanden, auf den wir mal ein Auge werfen sollen?
Also ich muss sagen, also Katie zum Beispiel ist auch so die bekannteste, würde ich mal sagen, auch vor der Show schon gewesen. Also sie hatte so die größten...
Das sind alles deutsche Drags, ne?
Deutschland, Österreich und Schweiz, genau. Und okay. Und tatsächlich hat aber eine Queen gewonnen, mit der ich überhaupt nicht, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte am Anfang.
Oh, das sind heiße Tipps schon, die du
hast. Also ich hatte die wirklich gar nicht so auf dem Schirm und eher weiter hinten gesehen und sie war dann unsere Gewinnerin.
Wie bist du mit Conchita Wurst klargekommen?
Super.
Ja, ne?
Ja, wir haben uns vorher auch nicht gekannt, wir haben uns auch zum ersten Mal am Set getroffen dann, aber wir haben uns super verstanden, doch, das war gut.
Und jetzt
ist ja so ein kleines bisschen eine ähnliche Biografie, also auch so ein bisschen kulturell ausgestoßen von diesem sehr ländlichen Land Österreich, also sehr diesem sehr bäuerlichen Land und da so ein Paradiesvogel und ist trotzdem zu Europa fast weltweiter Berühmtheit geschafft, genau wie so ein bisschen wie bei euch.
Ja, Conchita kennt allerdings ist auch Conchita ist auch Drag, die man wirklich überall kennt. Also in Amerika, wenn du dann sagst Conchita Wurst, dann wissen alle sofort, das ist die mit dem Bart und den langen Haaren. Ja. Also die Leute kennen die echt überall, ja.
War auch die erste Drag Queen, die so richtig populär gemacht hat, das Vermischen von so Geschlechtsmerkmalen.
Ja,
also dass es gar nicht mehr nur so auf Frau geht.
Ja, wir haben auch eine Drag dabei mit Bart jetzt. Und ich glaube, Conchita war da schon die erste. Also ich kann mich nicht erinnern, dass
Bambi Mercury.
Genau.
Bambi Mercury.
Ja.
Und die Sendung
ist spannend.
10 Folgen gibt es, ne?
Es gibt 6 Folgen.
6 Folgen gibt es.
Und immer donnerstags.
Immer donnerstags, ja. Mhm. 6 Wochen lang. Ja.
Und du warst auch bei Germany's Next Topmodel dabei und sowas?
Ja.
Sowas konnte ich mir alles nicht. Also da bin ich auch einfach zu alt für. Warum soll ich mir das angucken? Außer wenn ich ein pädophiles Verhältnis hätte, da Gefühl hätte in mir, habe ich aber nicht. Also es ist jedenfalls teilweise, es ist so viel Drama und so viel Kram. Es ist aber was deutlich anderes jetzt, oder? Diese Drag Queen Sendung?
Ja, also ihr müsst die erste Folge mal gucken. Mich würde mal interessieren, wie ihr das so findet. Wir hatten Premiere und haben dann das mit ganz vielen Leuten zusammen im Kino geguckt und die Reaktionen auch da waren da ganz viele.
Wo war Heidi? Wo war Heidi?
Am Germany's Next Topmodel drehen in Costa Rica. Sie war dazu geschaltet. Sie hat gerade weitergedreht. Aber auch, da waren ganz, ganz viele, die vorher auch gesagt haben, ne, die dann so Unruhe gestiftet haben und dagegen waren mit Heidi und so weiter. Und danach ist die ganze Stimmung gekippt da im Saal. Und ich bin gespannt eigentlich, wie die Leute das eben finden. Weil ich finde, wir haben eine sehr gute Sendung gemacht und wir haben alle viel Herzblut reingesteckt und ich finde, die ist sehr gut geworden und ich bin ziemlich, ziemlich happy damit.
Jetzt haust du wieder ab nach Los Angeles. Was liegt da als nächstes an?
Wir müssen jetzt unser Album zu Ende machen. Unbedingt. Eigentlich sind wir viel zu spät dran.
Da fehlt noch ein Song auf der Platte, geschrieben vom,
genau,
vom anderen.
Nur mit Gitarre.
Ja.
Ein Song fehlt da noch, oder?
Und dann touren wir schon wieder. Wir touren in Südamerika als nächstes.
Könnt bei mir Vorprogramm machen. Ich gehe auch nächstes Jahr auf Tour.
Ja? Gut. hier in Deutschland dürfen wir vor dir auftreten.
Ja, vielleicht ein Überraschungs-Gag vielleicht.
Mit dem Song, den du geschrieben hast.
Den ich geschrieben habe. Ey, wenn ich dir einen Song schreibe, ne?
Ja.
Würdest du den singen? Das haben wir jetzt hier, also wenn ich, du musst ja nicht veröffentlichen.
Nee, muss dann aber richtig gut sein. Also, ich weiß es nicht, ich kann das jetzt so schwer einschätzen, was das dann für ein Song wird.
So ein Malle. So ein Mickey Krause-Hit.
Ja, den würde ich eher.
Ich hatte immer die Idee, sie war Engländerin. Das hat jetzt jemand anders aber schon geklaut. Das ist auch wirklich alles primitiver Scheißhumor hier. Wir sind immer noch fest und flauschig. Jan, was wollte ich dich jetzt gerade noch? Ich wollte dich auch noch gerade was fragen. Ich krieg unfassbar viele Nachrichten. Wir müssen mal ganz kurz, wir haben hier einen gut laufenden Podcast, Bill.
Ja.
Wir müssen mal ganz kurz reden. Ich krieg wahnsinnig viele Post von Leuten, die fragen, wann gibt's die Tickets für unsere Weihnachtsshow? Wir feiern nämlich dieses Jahr in Bremen, im Fegesack, da ist Jan geboren worden.
In meiner, das ist quasi mein, wie heißt denn, Lotsche heißt dein Ort? Lotsche?
Ja. Da ist Jan auf die Welt geschissen worden.
Ja, hey, nee, das stimmt nicht. Ich komm in Gröpelingen geboren, aber dann nach Fegesack übersiedelt. Das sind 2 Bremer Stadtteile. Und ich habe im Gegensatz zu dir eigentlich ausschließlich warme Gefühle für meine Heimat, weil es irgendwie, dass ich diese Provinz innerlich nie verlassen habe und mir das diese Sicherheit gibt, die man sonst im Leben nicht findet. Dass man weiß, im Zweifel kondensiert sich alles immer auf diesen Mikrokosmos Fegesack runter und dann kommt man mit allem irgendwie auch klar. Und deswegen bin ich immer da total gerne und habe gedacht, warum will man nicht ins Bürgerhaus? Also da meine wirklich ins richtige Bürgerhaus Fegesack, wo
und wie ist das für dich, wenn du dann da zurück bist, rasten die Leute auch alle aus, weil du jetzt so...
Nee. Die meisten ignorieren mich da einfach, weil die kennen mich ja von früher. Ich habe früher schon genervt und ich wurde früher schon großflächig ignoriert und das hat sich eigentlich nicht geändert. Ich finde es nur so geil, wenn man da Leute wieder trifft, mit denen man früher in der Schule war und die so ganz anders alt geworden sind als man selber.
Das wollte ich auch so gerne. Ich wollte immer mal zum Klassentreffen hin, aber ich war
Mach
nicht...
Mach das doch nochmal.
Aber ich war nicht lang genug in der Schule, um auf dem Klassentreffen...
Die erinnern sich nicht mehr an dich, ne?
Nee, ich glaube, das gibt's ja auch als das sind dann die oberen Klassen, so 10, 11 ja. und so. Und so weit habe ich es ja gar nicht gemacht.
Ja, aber das ist, wenn man durch den Stadtteil läuft, dann sieht man immer so Leute, die man früher vom Schulhof kannte und wo man dann ganz viel Fantasie aufbringen muss, um noch zusammenzubasteln, wer das früher auf dem Schulhof war, weil es sind ja inzwischen 20 Jahre vergangen. Und es ist eigentlich immer total schön und ich finde es vor allem schön, dieses soziale Experiment, mal ganz viele Leute aus ganz Deutschland in diesen kleinen Stadtteil reinzubringen. Das City-Marketing dreht schon völlig durch, die wissen gar nicht, was sie machen sollen und die Leute müssen auch wirklich mit dem Bus dann da vom Bahnhof Fee gesagt, der wirklich ein hart, also das ist schon hart, das ist ein Bahnhof, da muss man Nahkampf können, um da drüber zu kommen. Muss man da mit dem Bus da hinfahren, es ist einfach auch weit zu laufen und so. Mal gucken, was passiert. Wie kamen wir da jetzt eigentlich drauf? Achso, Olli, du hast Fragen zum Thema Weihnachtszirkus, ne?
Genau, die Leute fragen, wann gibt's endlich Tickets für den Weihnachtszirkus? Ich, Susanne Wündisch guckt mich gerade mit fragenden Augen auch an. Susanne, kannst du mal was sagen dazu?
Weißt du was, Susanne?
Nee, kein konkretes Datum, Anfang Dezember.
Anfang Dezember.
Okay.
Anfang Dezember gibt's Tickets, weil wir wollen die Leute jetzt nicht zu lange warten lassen. Anfang Dezember, ihr könnt euch den ganzen November also nochmal die Füße hochlegen und ich glaube...
Und Queen of Drags gucken zum Beispiel, die Sendung von Bill Kaulitz. Bist du, ey, ganz kurze, nur technische und vielleicht darfst du es nicht beantworten, aber bist du nur On-Air-Personality oder bist du auch produktionsmäßig beteiligt? Hängst du da irgendwie businessmäßig mit drin? Also wenn das Ding jetzt durchstartet, Queen of Drags,
Nee. Bist
du dann, kannst du die unter...
Wie
die
bist du so schlau wie Heidi?
Leider nicht. Ich glaube, wenn das ja... Ich kann mir gut vorstellen, dass ProSieben das dann verkauft in andere Länder danach und nee, leider bin ich da nicht beteiligt. Das wäre schön gewesen.
Und dass du mit dem irgendwie Lieder machst zusammen oder so. Wie Dieter Bullen mit Pietro musst du dann abhängen. Dass du mit irgendeiner Drag dann abhängst und dann irgendwie zusammen Songs macht oder die dich begleiten auf der Tour oder sowas. Weil Dieter Bullen, der hat die Wertschöpfungskette halt. Letztlich ging's ja darum, um die Wertschöpfungskette, das wollte Olli vorhin sagen. Dieter Bullen läuft immer mit einer fetten, goldenen Wertschöpfungskette durch die Gegend. Und darum geht's ja eigentlich. Das muss man doch mit so einer Fernsehsendung direkt machen. Zack, 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 die Besten abgreifen. Und dann schön Cash machen. Pinke, pinke.
Ja, und dann an uns denken. An den Podcast, der dich auch schon unterstützt hat, als es nicht so gut lief.
Ja.
Nee, ohne Scheiß. Wir haben vor vielen Jahren schon gesagt, Bill und Tom, wirklich vor vielen Jahren, als ihr noch nicht mit Heidi unterwegs wart, als in Deutschland die Leute gesagt haben, ach, Tokyo Hotel und so Hesbill und sowas, haben wir gesagt, nee, guckt euch mal die Doku an. Und das ist wirklich, da schlummert echtes deutsches Popgold. Das muss nur noch gehoben werden. Von jemandem, der schlauer ist als wir.
Ja.
Oder von euch selbst, wer weiß.
Ich habe 2008 in Magdeburg oder 2009 gespielt und Gustav, euer Drummer, war auf meinem Konzert und wir waren danach saufen. Und
ach echt, du warst mit Gustav
unterwegs? Ja, ich war mit Gustav unterwegs und wir waren in einer Cocktailbar.
Ja.
Und waren dann irgendwann so betrunken, dass wir Armdrücken gemacht haben.
Oh, wow. Ja, das klingt nach Gustav, ja.
Ja, ich habe mich Armdrücken und ich habe gewonnen, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Ganz liebe
Grüße. Hast du?
Ja, aber ich...
Weil Gustav ist ja schon auch kräftig.
Ja, einen ordentlichen Arm.
Ja.
Wie ist denn das mit den anderen beiden? Man redet immer von euch beiden, ne? Tom und Bill. Die beiden werden dazugeholt, das sind eigentlich so Legionäre, die zu Hause warten auf einen Anruf. Komm, sei ehrlich.
Ist, man muss ganz ehrlich sein, die beiden hätten auch was anderes gemacht. Das ist so ein bisschen, wir haben damals die Band gehabt und dann ist das eben
kann man
so
gut
abgegangen.
Leben, wenn man nur der Drummer ist von Tokyo Hotel, kann man auch davon
ja, leben. Da kann man auch ganz gut von leben.
Ich kann auch einen Takt halten.
Ja. Ach so. Nein, aber die beiden, ich glaube, die hätten wahrscheinlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, natürlich. Ja. Und dann sind sie aber da so mit reingerutscht und die sind aber froh, dass die nicht so
Die haben da gar nicht so einen Bock drauf, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Aber wenn die in L.A. sind oder so, dann dürfen die schon bei euch pennen in der Bude, oder?
Ja, aber die leben auch wirklich, wir leben alle auch echt ganz unterschiedliche Leben. Also Gustav baut sich gerade ein Haus in Magdeburg und der ist da nie weggegangen und der ist verheiratet mit seinem Kind. Der ist in jedem Chat
mit seinem Kind verheiratet?
Nee, und hat ein Kind, meine ich, sorry. Und das ist so ganz, so ganz bürgerliches Familienleben auch, ne? Und der liebt das auch. Und der grillt dann nachmittags da in seinem Garten und mischt sich auch in keine Banddiskussion ein. Und wenn wir ihm dann Bescheid sagen, jetzt geht's wieder los, wir gehen auf Tour, dann packt er seinen Koffer und kommt vorbei.
Ah, okay. Und Georg ist derjenige, der das Ganze so businessmäßig zusammengehalten hat, am Anfang zumindest, ne? Also der da sehr engagiert war und die Zahlen kannte und irgendwie so ein bisschen auch Management übernommen hat. Und Bass gespielt.
Genau. Das macht er heute noch.
Spielt ihr eure, holt ihr euch noch Musiker dazu oder spielt ihr selber Sachen
ein? Wir machen, das ist eigentlich relativ kompliziert, weil wir alles, wir haben 6 Laptops und alles, was auf Platte passiert, machen wir da auch und benutzen Mainstage und so weiter. Das ist jetzt auch wieder so ein Nerd-Gequatsche, ne? Aber machen quasi alles, also all die Effekte, alles, was auf der Platte passiert, machen wir auch live sozusagen auf der Bühne. Und die Jungs, die springen immer hin und her zwischen Bass und Gitarre und Keyboards und spielen alles so ein bisschen. Tom spielt ja auch ein bisschen Piano und Schlagzeug und so weiter. Und der produziert das ja auch alles darum, der macht das auch im Studio, die ganzen Sachen immer.
Ah, der ist schon, ist er das musikalische Mastermind?
Ja, total. Schon? Ich spiele ja gar kein Instrument, war immer zu faul und wünschte, ich könnte das, aber Tom macht die ganze Musik, genau.
Okay. Was ist das nächste Ding? Wann kommst du wieder nach Deutschland? Du haust in 2 Tagen wieder ab schon wieder, ne?
Ich hau in 2 Tagen ab.
Wie viel Zeit verbringst du denn in Los Angeles? Bist du schon der Hauptteil des Jahres?
Bin ich schon da, ja. Mhm. Jetzt waren wir relativ viel in Europa unterwegs, weil wir getourt sind ja dieses Jahr. Wir haben 40 Termine schon gespielt dieses Jahr in ganz Europa und haben in London angefangen und waren dann überall unterwegs. Und darum war ich jetzt nicht so viel zu Hause dieses Jahr, aber sonst bin ich schon hauptsächlich in L.A.
Ich bin im März in Kalifornien und wenn Leonardo DiCaprio eine Party macht,
soll ich dich mitnehmen?
Kannst du sagen so, hey, a friend of mine ist Olli Schulz, freaky guy.
Und dann rufe ich Jay-Z und Beyoncé auch noch an.
Die können auch
dann,
auch noch mitkommen.
Ja.
Die würde ich noch im Wagen, die würde ich im Drive-Now-Wagen mitnehmen.
Ich hab das Gefühl, dass diese ganze Sendung irgendwie so eine Art Assessment Center ist, dass wir uns irgendwie, dass es irgendwie so eine Art Bewerbung ist für irgendwas, wo ich aber auch nicht ganz genau weiß, was eigentlich.
Müssen die alle bei Leonardo die Schuhe vorne ausziehen am Flur?
Nein, die Schuhe blieben an.
Weil da könnte man, oder wenn, ey, pass auf, ich da so, ja, hey, Leonardo, amazing party, I have to go to the toilet. Und dann gehst du die ganzen Jacken und holst die ganzen Cashmaschinen, also die ganze Kohle raus und so.
Ach, du willst sie alle beklauen dann?
Nee, oder etwa, keine Ahnung, was ich machen will. Oder mich dann ins Bett legen nach oben und Leonardo schmeißt alle irgendwann raus, denkt, Party ist vorbei, geht nach oben ins Bett, dann liege ich da. Und sage, Überraschung, einfach nur, um mich zu ärgern. Irgend Quatsch, keine Ahnung. Ich würde auf alle Fälle gerne mal auf eine Party irgendwo dahin, weil ich bin rumgefahren durch einen Rodeo Drive und durch einen Mulholland Drive über, war mega Stau, Mulholland Drive musst du gefahren haben in Los Angeles. Dann fährst du da und stehst die ganze Zeit im Stau und bist mega genervt davon. Selbst nachts ist da Stau.
Die Leute leben ja in ihrem Auto immer, ne? Die haben immer Klamotten dabei und Essen da und so. Mich nervt das auch. Wir fahren jeden Tag eine Stunde zum Studio und eine Stunde wieder zurück. Wir haben unser Studio in Koreatown.
In Koreatown?
Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel, keine vernünftigen öffentlichen Verkehrsmittel in L.A.
Nee.
Also keine, die man echt benutzen kann. Das ist echt Wahnsinn.
Elon Musk hat doch die Idee, dass er unterirdische Straßen bauen will, so Tunnelröhren. Ist das noch aktuell? Weißt du da was von?
Ich habe da kein Update von gehört, aber ich finde das gar nicht so schlecht.
Ich finde das auch ganz gut. Kann er auch bei uns in Hamburg und in Berlin machen. Hier ist auch die Hölle mit der Autobahn. Ey, das war auf alle Fälle, das war eine richtig internationale Sendung heute, finde ich. Ich finde
vielen Dank, dass du da warst, Bill. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg hier in die Niederungen von Spotify gewagt hast. In unsere kleine Sendung und ein bisschen Hollywood-Zauber hier reingebracht. Das hat der Sendung gut getan.
Das habe ich
gerne
gemacht.
Das ist sonst sehr provinziell.
War schön
bei
euch.
Ein bisschen Magdeburg immer in der Sendung, ein kleines bisschen, und du hast das einfach weggezaubert. Mit dem Hollywood-Touch.
Zum Glück.
Hast du auf alle Fälle geschafft heute. Wir packen noch einen Song alle auf die Liste. Ich packe einen Song drauf von einer Band, die heißen The Bronx Metal. Und der Song heißt Room and Wine. So einen Song wünschte ich mir auf der nächsten Tokyo Hotel.
Da haben wir es doch.
Room and Wine von Bronx Metal. Der ist nämlich so geil. Das ist sehr tricky. Ist eigentlich ein sehr emotionaler. Hörst dir einfach an.
Okay.
Ich schicke dir nachher noch einen Link mit dem Song auch. Das war fest und flauschig. Das war heute
ich habe auch noch einen Song ganz kurz von einem ganz tollen Künstler, der heißt Olli Schulz. Der Song heißt Wenn es gut ist. Das ist ein super Song. Eine tolle Referenz.
Echt ein gutes Lied. Warum packst du denn das jetzt rauf? Was soll denn das?
Nee, falls einer, der jetzt das gerade hört, gerade ein Album produziert und es irgendwie groß rausbringen möchte, falls er einen Referenzsong haben möchte, falls er einen Songwriter braucht, irgendjemand, der irgendwie neue Impulse ihm musikalisch gibt, das ist eine schöne Referenz, die man sich mal anhören sollte. Olli Schulz, Wenn es gut ist, möchte ich auf die Liste draufpacken.
Dankeschön,
weil du es selber nicht machst, weil du bescheiden bist, Olli.
Dann mache ich Licht aus von Jan Böhmermann, packe ich auch noch auf.
Das heißt Licht, halt mal jetzt die Fresse und jetzt kommt Bill noch mit seinem Song. Hast du noch einen? Willst du noch irgendwas drauf tun, Bill?
Wieso kann ich nicht in meinen eigenen Song?
Kannst du auch, voll.
Ah ja, dann packen
kannst
wir jetzt.
Kannst du auch, hat noch nie einer gemacht, aber mega.
Dann packen wir When It Rains It Pours rein, wo du gesagt hast, der ist okay.
Der ist auf alle Fälle.
Dann packen wir
mal
den,
auf. Das war total uncharmant von mir.
Wir packen den Song jetzt rein, der okay ist von mir.
Ich würde das auch nicht bei jedem sagen, aber ich denke, du bist so ein cooler Typ,
der
damit umgehen kann. Und der auch weiß, dass das gar nicht böse gemeint war.
Natürlich nicht.
Dankeschön. Das war nämlich meine blöde Sicht auf Dinge, die man auch mal. Das ist ja, sonst macht man immer so ein oberflächliches Gespräch.
Ja, nein. Ich fand das total gut.
Dankeschön. Hat total Spaß gemacht. War heute eine internationale Sendung. Susanne Wünsch wird gleich nochmal dich gleich fragen nach der Sendung, wo die besten Hotspots in L.A. sind.
Ich mache euch eine Liste.
Ja. Vielleicht können wir mit Jan vorbei. Wer weiß es schon.
Ja. Ich weiß nicht, Olli. Ich habe das Gefühl, dass wir da mit unserem provinziellen Gehabe, dass wir dem neuen Album nicht gut tun. Ich glaube, das kriegen Tokyo Hotel auch alleine hin.
Glaube ich auch. Aber wenn euch einer einen Promotext schreiben soll für die Platte, dann sag Bescheid, dann mache ich das.
Okay. Und das Lied kriege ich auch noch.
Das Lied kriegst du auch noch.
Okay.
Alles Gute, Bill. Viele Grüße und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Dankeschön.
Ich danke euch.
Ja, habt einen schöne Novemberwoche. Das war's mal wieder. Nächste Woche sind wir wieder da.
Ich gucke jetzt Queen of Drags bei Joyn. Einfach bei Joyn. Gucke jetzt einfach. Queen of Drags bei Joyn.
Ist das jetzt schon?
Ist bei ProSieben. Ja, kann man online. Ja, klar. Guck doch mal hier. Joyn.de. Kann man Late Night Berlin, alte Folgen Zirkus Halligalli. Schön.
Das stimmt, Joyn. Da werden Zirkus Halligalli-Folgen gezeigt. Deswegen kriege ich
alte Folgen. Da bist du ganz jung noch.
Ja, wo ich denn?
Mitte 30.
Wahnsinnig gute Peniswitze, die ganze Zeit machen. Das war der Anfang meiner Karriere, Bill, übrigens.
Ich weiß, da kennen wir uns da auch her.
Ja, da haben wir uns das erste Mal gesehen.
Ja, sind wir uns mal über den Weg gelaufen.
Ja, aber ich hab in deinen Augen gesehen, dass du dachtest, das ist irgendein sexkranker Geistesgestörter. Und hast versucht, den Kontakt zu mir zu meiden. Ich hab's sofort gesehen.
Es kann nur eine Freundschaft werden, wenn die Basis schlechte Peniswitze sind. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Produzentenfreundschaft werden. Alles Gute euch beiden, Olli und Bill. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das ist, das ist ganz lieb. Ganz liebe Grüße nach Köln zu dir und Willi Milovic.
Willi Milovic ist seit vielen Jahren tot. Du pietätloses. Ja. Du trittst auf den Gefühl von Köln herum.
Ein Glück. Okay.
Ja. Tschüss, bis nächste Woche. Ich bin raus. Willi. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Diese Episode von Fest und Flauschig wurde präsentiert von Europa. Versicherung pur.